treffen paar Ausführungen machen zur Erklärung dessen, was ich mal die zweite Runde der Weltfinanzkrise nennen will, die sich ja seit ungefähr dem Februar dieses Jahres vor unseren Augen ab, hat begonnen mit der Spekulation gegen die Staatsschuldpapiere von Griechenland. Diese Spekulation hat sich ausgeweitet zu einer Spekulation gegen den Euro überhaupt. Inzwischen ist allgemein anerkannt, dass die zweite Runde Krise nicht auf Deutschland, nicht auf Europa beschränkt bleibt. Diese Woche treffen sich ja die Staatschefs der größten Nationen der Welt, um darüber zu verhandeln, ob sie gemeinsam oder gegeneinander etwas gegen diese Krise tun wollen und können. Und wie man ja lesen kann, sind sie sich in der Frage, was da zu tun sei, auch überhaupt nicht einig, ganz im Gegenteil. Über diese Krise hat man, seit sie läuft, seit ungefähr 3 Jahren, viel Unsinn in der Presse lesen dürfen. Dieser Unsinn zeichnet sich im Wesentlichen dadurch aus, dass schuldige Dinge festgemacht werden, Fehler und Versäumnisse entdeckt werden, Missbrauch von allen möglichen Instanzen, angefangen von den Politikern über die Banken bis hin zu den Völkern, die angeblich über ihre Verhältnisse gelebt haben sollen. Etwas weniger bis gar nichts erfährt man vor lauter Geschimpfe auf die maßgeblichen Akteure, die immer alles falsch machen. Etwas weniger erfährt man darüber, was eigentlich die politischen und ökonomischen Ziele und Interessen sind, die den Grund dafür ausmachen, dass solche Krisen im kapitalistischen Wirtschaftssystem immer wieder passieren und sich diesmal sogar zu einer Weltwirtschaftskrise ausgewachsen haben. Dazu, zu diesem Thema, möchte ich ein paar Ausführungen machen in 3 Abteilungen. Die jetzige Runde Weltfinanzkrise hat ja einen anderen Ausgangspunkt genommen als die erste Runde. Da war das ja so, dass die Wertpapiere in Verruf gekommen sind, die Banken selber ausgegeben haben und sich wechselseitig und ihrer Kundschaft verkauft haben. Gegen diese Wertpapiere ist Misstrauen aufgekommen, die sind alle auf den Markt geworfen worden, die Kurse sind gefallen und Banken waren pleite. Und diese Bankpleiten haben sich ausgeweitet hin zu einer Krise der Unternehmen, die auch mit Kredit wirtschaften und vom Kredit der Banken abhängig und angewiesen sind. Dazu werde ich im Folgenden auch noch ein paar Worte sagen. Jetzt hat die Krise ihren Ausgangspunkt genommen in einer Spekulation gegen eine andere Sorte Kreditpapier, nämlich in einer Spekulation gegen die Schuldtitel von Staaten, von Souveränen. Deswegen habe ich gedacht, ich fange einfach mal damit an, dass ich im ersten Teil mal erkläre, was eigentlich so ein Staatsschuldtitel ist. Also was eigentlich los ist, was eigentlich passiert, wenn Staaten Kredit aufnehmen und wie das Verhältnis zwischen Finanzkapital und politischer Gewalt in unserer Gesellschaft eigentlich organisiert ist, jedenfalls solange es gut geht. Das soll der erste Teil sein. Im zweiten Teil werde ich dann ein paar Worte zu der Krise und ihrem Verlauf sagen, ausgehend von Griechenland bis zur Krise des Euro. Und im dritten Teil soll es darum gehen, um die Rettungsaktionen, die die Staaten in Europa und auch darüber hinaus jetzt unternehmen, um den Wirkungen der Krise Einhalt zu gebieten. Es scheint eine schlichte Frage zu sein, was ist das eigentlich, ein Staatsschuldtitel, eine Staatsanleihe? Aber da steckt doch einiges an Politökonomie des Kapitalismus drin und deswegen werde ich mir ein bisschen Zeit nehmen, um zu erläutern, Schritt für Schritt, worum es sich dabei eigentlich handelt, wenn Finanzmärkte auf Staatsschulden spekulieren. Man hört ja sonst eigentlich nicht so viel von dieser Abteilung Geschäft, aber in den letzten Monaten durfte man ja aus der Zeitung entnehmen, dass Banken ziemlich viel von diesen Staatsanleihen in ihrem sogenannten Portfolio haben, also in ihrem Vermögen, ihrem Bankvermögen. Solche Staatsanleihen sind für die Banken und andere Akteure der Finanzmärkte ganz normale Geschäftsmittel. Sie benutzen sie für ihr Geschäft, also zur Vermehrung ihres Kapitals. Und zwar genauso wie alle anderen Schuldtitel auch. Sie kaufen und verkaufen sie, ziehen Zins, treiben Handel damit, lassen die Kurse steigen und fallen. Dem Ganzen, das ist ja offensichtlich, liegt eine Geschäftsbeziehung zugrunde zwischen den Staaten auf der einen Seite, die diese Anleihen begeben, und den Finanzunternehmen, die diese Anleihen kaufen, entweder für sich selbst oder für ihre Kundschaft. Wie geht diese Geschäftsbeziehung? Wenn Staaten Kredit aufnehmen, dann folgen sie erstmal der Logik jeder Kreditbeziehung. Sie geben ein Wertpapier heraus, versprechen dem Käufer die Rückzahlung der Summe, die er für das Wertpapier die Anleihe hinlegt, mit einem Zins. Und beide Seiten sind in diesem Verhältnis gut bedient. Derjenige, der Kredit gibt, hat aus seinem Geld Kapital gemacht. Es ist jetzt nicht einfach bloß eine Geldsumme, sondern eine Geldsumme, die was abwirft, eben diesen Zins. Und der Staat, die politische Gewalt, hat ein zusätzliches Geld, das er in seinen Haushalt einstellt und womit er seine Ausgaben finanziert. So wird aus staatlichem Geldbedarf Kapital. Und dieser Schritt ist politökonomisch gesehen nicht zu verachten. Für den Staat leistet diese Geschäftsbeziehung nämlich einiges. Erstens, er befreit sich auf diese Weise von den Schranken seiner Steuereinnahmen. Er verschafft sich Geld über das hinaus, was seine Bürger schon verdient haben. Das sind ja Steuern. Steuern sind Einnahmen, die der Staat daraus hat, dass er die Einkommen seiner Bürger belastet. Er selbst hat ja keine Geldquellen. Er nimmt den Bürgern vom schon verdienten Geld etwas weg. Beim Kredit ganz umgekehrt, da macht der Staat einen Vorgriff auf zukünftige Einnahmen. Er besorgt sich Geld, das er nicht hat, noch das er noch nicht hat, und verspricht in Zukunft dieses geliehene Geld sogar noch mit einem Aufschlag zurückzuzahlen. Und diese beiden Methoden, den Staatshaushalt zu finanzieren, sind nicht einfach zwei Techniken, sondern die haben ganz unterschiedliche Bestimmungen. Mit Steuern bedient sich der Staat am Einkommen und den Erträgen seiner Gesellschaft. Was er einkassiert, was er für seine Tätigkeiten ausgibt, die heißen nicht umsonst, wenn man sie unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, Staatskonsum, dann ist für den Steuerzahler dieses Geld erst einmal weg. Die politische Gewalt entzieht ihrer Gesellschaft Geld. Und das mögen gerade die nicht so besonders gerne, deren Geschäft darin besteht, aus Geld mehr Geld zu machen. Darum geht es ja im Kapitalismus überhaupt. Der Staat verbraucht einen Teil des Geldes, es fungiert nicht als Kapital, sondern als schlichte Konsumausgabe. Durch Steuern beschränkt der Staat die Geldsumme, die die Bürger zur Verfügung haben, um damit privat zu wirtschaften. Beim Kredit ganz umgekehrt. Wenn der Staat sich Geld leiht, dann verbraucht er zwar auch dieses Geld, aber er nimmt seinen Gläubigern nichts weg. Ganz im Gegenteil. Die haben an der Stelle ihres Geldes einen Schuldschein, einen Rechtstitel auf Ertrag. Mit diesem Rechtstitel lassen sich Geschäfte machen, die lassen sich kaufen und verkaufen, auf deren Kurse lässt sich spekulieren. Dadurch wird das Vermögen derer, die diese Titel besitzen, nicht kleiner, sondern ganz im Gegenteil größer. Und genau aus diesem Grund kaufen Banken solche Papiere. Für die sind es eben, wie oben schon gesagt, Geschäftsmittel wie jedes andere. Der Unterschied dieser Geschäftsmittel zu anderen Geschäftsmitteln von Banken und auch der Grund übrigens, warum Banken im Prinzip Staatsschuldtitel als Geschäftsmittel sehr schätzen, ergibt sich aus dem Charakter des Schuldners. Und da kommt man zu der Frage, worauf eigentlich ein Staat, worauf eigentlich eine politische Gewalt Kredit zieht. Woher nimmt er denn das Geld für Rückzahlung und Zinsen? Er ist ja schließlich kein Kapitalist, kein Unternehmen, das Geld vorschießt und es mit Gewinn zurückfließen lässt. Er gibt das Geld schlicht und einfach aus. Die staatliche Kreditgrundlage ist gar nichts anderes als seine Gewalt über seinen kapitalistischen Standort. Als Steuerstaat hat er Zugriff auf die Einkommen seiner Bürger. Das, was die private Wirtschaft insgesamt an Geldeinkommen, an Geldvermehrung hinbekommen kann, das ist für den Staat das ökonomische Fundament seiner Verschuldung. Wie jeder Schuldner muss die politische Gewalt ihren Kreditgebern die Fähigkeit zur Rückzahlung glaubhaft machen. Kreditwürdigkeit nennt man das. Und diese Kreditwürdigkeit der politischen Gewalt, mit der die hat schon eine besondere Bewandtnis. Weil einerseits ist die überhaupt kein Problem. Er hat ja die Gewalt über seine Steuerquellen. Steuern einkassieren ist ein hoheitlicher Akt. Da muss die politische Gewalt niemanden fragen, außer dem Parlament, also sich selbst. Andererseits hat eine politische Gewalt es nicht einfach in der Hand, wie viel da kassiert werden kann. Da kommt es schon schwer drauf an, was in dem Land ökonomisch los ist, ob Wachstum stattfindet, ob die Erträge, die Gelderträge der Gesellschaft sich vermehren oder nicht. Und dieses Wachstum ist die staatliche Quelle der Steuerkraft. Und deswegen besteht die Kreditwürdigkeit von Staaten auch nicht einfach darin, dass die Gläubiger nachgucken, was kommt denn da so zusammen an Einnahmen, sondern sie schauen drauf, was tut denn die politische Gewalt dafür mit ihrem Haushalt, dass aus dem ausgegebenen Geld mehr Geld wird. Wie fördert der Staat mit seinem Haushalt Wachstum? Und je mehr und je besser er mit seinem Haushalt Wachstum fördert, desto besser steht er in seiner Kreditwürdigkeit bei denen da, die ihm das Geld für genau diese Politik in Form von Kredit geben. Staatsverschuldung ist also, ich drücke es mal so aus, ein doppelt spekulativer Akt. Der Staat, wenn er Schulden aufnimmt, spekuliert auf die zukünftige Ertragsfähigkeit seines Kapitalstandorts und er verspricht, alles in seiner Macht Stehende zu tun, dass dieses Wachstum auch eintritt. So wird der Haushalt gestaltet, so nach diesem Kriterium wird darüber entschieden, wohin Geld fließt, wo Geld gekürzt wird und so fort. Und die Banken spekulieren ebenfalls, nämlich genau darauf, dass die jeweilige Gewalt mit dem Geld, das sie ihm leihen, dann es auch hinbekommt, dieses Geld in kapitalförderlich einzusetzen, also Wachstum damit auf dem Land, auf dem Standort herbeizuregieren. Die Finanzkapitalisten sind dabei ganz geschäftsmäßig sachlich. Sie drücken nämlich ihr Vertrauen, ihr relatives Vertrauen oder ihr relatives Misstrauen in solche Staatsschuldpapiere in der Höhe des Zinses aus, den sie vom Staat kassieren. Nach der üblichen finanzkapitalistischen Logik, je riskanter, desto höher. Und nach diesem Maßstab vergleichen Banken die Staatsschuldtitel erstens der Staaten untereinander und zweitens mit allen anderen Titeln unter dem Gesichtspunkt, wie wahrscheinlich ist die Rückzahlungsfähigkeit, wie gut lässt sich an diesem Papier verdienen. Und da ist übrigens auch bei der Staatsschuld es genauso wie bei jeder anderen Kreditbeziehung. Banken kommt es nicht darauf an, dass einmal vergebener Kredit zurückgezahlt wird und dass sie dann das Geld wieder haben, sondern ihnen kommt es auf die Einrichtung und Pflege dauerhafter, verlässlicher Kreditquellen, Kreditbeziehungen an. Die verlässliche Bedienung der Staatsschuld durch den Staat beweist in letzter Instanz, dass die Anleihe, die sie da begeben haben, tatsächlich für ihre Gläubiger Kapital ist. Und das stellt diese Geschäftsbeziehung auf eine verlässliche, dauerhafte Füße. So refinanziert sich der Staat ununterbrochen bei den Finanzunternehmen seine Staatsschuld und die Finanzunternehmen haben eine dauerhaft sprudelnde Quelle von Einnahmen aus dem Geldbedarf, den politische Gewalten so haben. In diesem Vergleich der eigenen Staatsverschuldung, des eigenen Staatskredits mit allen anderen Anlageformen und mit den Staatstiteln anderer Staaten stehen politische Gewalten, wenn sie sich verschulden, und diesem Vergleich stellen sie sich auch. Und sie stellen sie sich genau so, wie ich eben gesagt habe. Sie beweisen ihre Verlässlichkeit im Rückzahlen, erstens mit den Steuereinnahmen, die sie schon haben, und zweitens mit denen, die sie erwarten. Zweitens mit dem Wachstum, das sie haben und das sie erwarten. Und eben drittens und last not least mit der Haushaltspolitik, die gemacht wird. Da ist es wichtig, dass da tatsächlich alles fürs Wachstum getan wird. Daran sortieren sich die Staatsausgaben. Und das tun sie nicht erst in der Krise. Da wissen die politischen Herren über einen kapitalistischen Standort sehr genau, welche Ausgaben da nützlich und gut sind, um diese Kreditwürdigkeit zu beglaubigen. Alles fürs Kapitalwachstum und kein Pfennig zu viel für Ausgaben, mit denen bloß Leute durchgefüttert werden, die zu diesem Wachstum nichts beitragen. Das ist der Grund für diese Sortierung, die jeder am Staatshaushalt kennt und die als Ungerechtigkeit beklagt wird. Es hat mit Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit nichts zu tun. Eine politische Gewalt, die vom Kapitalismus lebt, die ihren Geldbedarf darüber deckt, dass sie eine gedeihliche Geschäftsbeziehung mit den Finanzmärkten eingeht, die benutzt ihren Haushalt deswegen genau so, dass diese Geschäftsbeziehung sprudelt, dass sie aufrechterhalten bleibt und dass auf diese Weise der Staat jede Freiheit zum Ausgeben von Geld hat, die er aus welchem Grund auch immer fürs Führen von Kriegen oder was auch immer haben will. Wenn das Finanzkapital, wenn die Banken einem Staat abnehmen, dass er genau diesen Beweis hinkriegt, Wachstum herbeiregiert, den Haushalt so gestaltet, dass das als Ergebnis rauskommt, dann verfügen Staaten im Geschäftsinteresse von Finanzkapitalisten über eine dauerhafte und verlässlich sprudelnde Geldquelle. Dann gelingt die ständige Refinanzierung der Staatsschuld durch immer neuen Kredit. Und wenn man sich mal anschaut, welche Kreditmassen sich da gerade bei den großen und mächtigen kapitalistischen Nationen, Deutschland, Frankreich, USA, in den letzten Jahrzehnten angesammelt hat, dann stehen eben diesen Kreditmassen auf der anderen Seite ebenso viele geschäftsnützliche Papiere in den Händen von Banken gegenüber, die an diesem Kredit verdienen. So sieht die fruchtbare Zusammenarbeit Staat-Finanzkapital aus. Und diese Geschäftsbeziehung beruht, das ist ja nicht schwer zu erkennen, genau darauf, dass der Staat mit seiner Gewalt das Finanzkapital genau zu diesem Geschäft ermächtigt, dass es es ins Recht setzt und ihm diese Geschäfte erlaubt und sie befördert. Das Finanzkapital als, wie es immer so schön heißt, Motor allen Wachstums ist in dieser Gesellschaft eine von der politischen Gewalt, die das Eigentum und die Kreditverhältnisse schützt, eingerichtete Instanz. Und dieser Instanz bedient sich der Staat selber für das Geld, was er für seine Tätigkeiten aufwenden will. Dieses politökonomische Verhältnis zwischen Staat auf der einen Seite und Kreditwirtschaft auf der anderen Seite, die hat in dem Geld, was der Staat emittiert, ihre letzte verlässliche Grundlage. Der Staat unterscheidet sich nämlich in noch einer weiteren Hinsicht von jedem anderen Schuldner. Er ist selber die Quelle des gesetzlichen Zahlungsmittels, in dem sich da verschuldet wird. Auch dieses Geld, bei uns ist es der Euro, in Amerika ist es der Dollar, bezieht sich der ganze vom Bankkapital geschöpfte Kredit. Dieser Kredit besteht auf lauter Anweisungen auf dieses staatlich garantierte Geld. Das kann man übrigens immer dann am besten sehen, wenn diese Anweisungen tatsächlich als Anweisungen auffliegen und mit ihnen mit ernst gemacht damit werden soll, dass das Geld ist. Das findet zum Beispiel statt, wenn es einen Run auf die Banken gibt. Dann tritt der Staat ein und sagt, er hat ja noch die Fähigkeit, Geld in Umlauf zu bringen. Er kann die Banken aus ihrer Zahlungsnot herauskaufen. Und das kann eben wirklich nur er, weil er eben das Subjekt, der Herr über das Geschäftsmittel ist, mit dem die Banken wirtschaften. Als politische Gewalt, die das gesetzliche Zahlungsmittel garantiert, steht der Staat in letzter Instanz dafür gerade, dass das, womit die Banken ihr Geschäft machen, überhaupt Geld ist. Das steht nicht für den Wert dieses Geldes gerade, das kann er gar nicht. Aber dass es sich um Geld handelt, dass alle mit diesem allgemeinen Äquivalent kaufen und zahlen müssen, dass jedes Vermögen in der Gesellschaft sich in diesem Geld zusammenrechnet und bilanziert, das beruht auf der Grundlage eines staatlich gestifteten und umlaufgebrachten Geldeinheit. Das ist das Erste. Das Zweite ist, der Staat hat die Hoheit über die Geldwirtschaft. Es obliegt seiner Entscheidung, was er an Steuern einzieht. Auch da fragt er nicht groß nach, wenn er in Not ist. Das konnte man zum Beispiel sehr schön in Griechenland sehen, mitten in der Krise. Beschließt der griechische Staat, erhöht man eben schnell die Mehrwertsteuer, weil er mehr Geld braucht und fragt nicht groß nach, ob die Leute, die dann die höheren Preise bezahlen müssen, sich diese leisten können oder nicht. Aber wie gesagt, Geldhoheit und Macht über das gesetzliche Zahlungsmittel ist die eine Sache. Womit die Staatsgewalt letztlich haftet, ist nicht einfach diese Macht, sondern ist die Fähigkeit dafür zu sorgen, dass aus diesem Geld, dass aus diesem Euro oder dem Dollar auch wirklich echter kapitalistischer Reichtum wird. Der ganze Kredit, den der Staat im Vorgriff auf Wachstum in Umlauf bringt, ist nur dann gutes Geld, wenn es sich in den Händen von Banken und Unternehmen wirklich vermehrt. Und genau deswegen unternehmen Staaten ja auch alles, um die Wirtschaft in ihrem Land zu fördern und dafür zu sorgen, dass, wie es so schön heißt, der Euro stark ist, der Dollar überall nachgefragte Währung ist. Das ist übrigens der wirkliche ökonomische Gegensatz zwischen Herrschaft auf der einen Seite und Volk auf der anderen Seite, der in der Staatsschuld steckt. Dieser Gegensatz besteht nicht darin, wie es in der Zeitung weiß gemacht wird, dass der Steuerzahler tatsächlich die Schulden des Staates bezahlen müsste. Das kann der sowieso nicht und die Vorstellung ist schlicht größenmäßig albern. Aber das wirkliche Haftungsverhältnis liegt in der Funktion, die das Volk, die Arbeitnehmer für das Wachstum im Lande zu erbringen haben. Die Staatsschulden sind das Werk der politischen Gewalt, aber ihre kapitalistische Tauglichkeit hängt davon ab, dass Wachstum zustande kommt und das hängt wiederum davon ab, dass die Leute im Land ökonomisch effektiv nach den Maßstäben des Kapitals angenommen, ausgebeutet werden und entsprechend dieses Wachstum auch zustande kommt. Übrigens konnte man dieses gerade sehr schön in den Hetzkampagnen studieren, die anlässlich der Krise Griechenlands gegen die Griechen losgelassen worden sind hierzulande. Da wurde das deutsche Volk, der deutsche Arbeitnehmer dafür gelohnt, dass er immer so schön Lohnzurückhaltung geübt hat und damit dazu beigetragen hat, dass Deutschland seine Exportüberschüsse erwirtschaftet, wohingegen der Grieche, ich komme darauf später nochmal zurück, angeblich durch seine Faulheit und Nichtsnutzigkeit dafür gesorgt hat, dass ein Land jetzt in der Krise ist. Das ist zwar von vorn bis hinten gelogen, was die wirkliche Schuldfrage in Sachen Krise oder nicht ausmacht, aber eine Wahrheit steckt immerhin da drin, dass Lohnzurückhaltung, Verzicht eine Grundlage, ein Mittel für Wachstum ist und dass darauf dann auch gerade in der Krise gesetzt wird, wenn ein Land sich wieder aus der Krise herauswirtschaften will. Soweit zur Staatsschuld. Ihre Tauglichkeit für beide Seiten, für den Staat als Finanzierungsmittel seines Haushalts, für den ständigen wachsenden Zugriff auf Reichtum, den er braucht, um alles zu erledigen, was eine politische Gewalt in einer kapitalistischen Weltwirtschaft so einfällt, was sie nötig hat. Und auf der anderen Seite ein Geschäftsmittel für diejenigen, die dem Staat dieses Geld leihen und dann aus dem Vermögen, was ihnen dadurch in die Hände fällt, ihrerseits ein Geschäft machen. Solange das gut geht, solange das funktioniert, haben beide Seiten was davon und man hört kein kritisches Wort und keinen Einwand gegen diese Beziehung, ganz im Gegenteil. Die Einwände und Kritiken und Vorwürfe kommen dann auf den Tisch, wenn dieses Verhältnis nicht mehr funktioniert. Und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt, weil das ist ja offensichtlich das, was jetzt in dieser zweiten Runde Weltfinanzkrise objektiv passiert. Dieses gedeihliche Verhältnis, Wachstum des Staatskredits auf der einen Seite, Wachstum der Vermögen der Finanzunternehmen auf der anderen Seite, dieses gedeihliche Verhältnis funktioniert nicht mehr. Und was das heißt und was dann passiert, das möchte ich im zweiten Teil ausgehend von der Krise Griechenlands bis zum jetzigen Stadium, der jetzt erreicht worden ist, einmal an ein paar Schritten erläutern. Die Finanzkapitalisten haben den griechischen Kredit in Grund und Boden spekuliert. Sie nehmen weitere Euro-Staaten ins Visier und lassen den Euro abstürzen. Und seitdem sind Politiker und Öffentlichkeit mit den sogenannten Spekulanten ziemlich unzufrieden. Sie beschweren sich darüber, dass diese Institute erst vom Staat vor dem großen Krach gerettet wurden und dann ihnen dann nichts Besseres einfällt, als genau gegen die zu spekulieren, die sie gerettet haben. Das ist in der Tat der Ablauf gewesen. Der Staat hat die Banken aus ihrer Krise erste Runde herausgekauft. Sie sind wieder halbwegs als Kreditinstitute geschäftsfähig und diese Geschäftsfähigkeit verwenden sie jetzt in der zweiten Runde zur Spekulation gegen die Schuldtitel, die genau dafür aufgelegt worden sind, um sie zu retten. Das ist erstmal das Paradox, das ist die seltsame Lage, die eingetreten ist und zu der möchte ich ein paar Ausführungen machen. Wenn man die Frage aufwirft, ja warum spekulieren die Banken eigentlich jetzt gegen die Staatsschulden, dann muss man sagen, diese Frage ist eigentlich allgemein mit dem, was ich im ersten Punkt ausgeführt habe, schon beantwortet. Da bringen Banken genau die Logik zur Anwendung, zu der sie ermächtigt sind und der sich die ökonomische Qualität der Staatsschuld verdankt. Staatsschulden sind gute Schulden, solange glaubhaft gemacht werden kann, dass mit ihnen und durch sie Kapitalwachstum befördert und vorankommt. Umgekehrt. Nach diesem Maßstab bewerten Finanzkapitalisten immer zu und ununterbrochen die Schulden der verschiedenen Nationen. An diesem Maßstab gemessen haben sie übrigens auch schon früher Staaten zum beinahe Bankrott gebracht. Thailand, Argentinien fallen einem da als Beispiele ein. Genau das machen sie jetzt. Sie schauen sich diese Titel an und sagen, das glauben sie aber nie und nimmer, dass der griechische Staat dass der spanische Staat jemals diesen vielen Kredit aus ihrem Wachstum zurückbezahlen kann, bedienen kann, die sie für die Bankenrettung aufgeboten haben. Das ist das Allgemeine. Das Besondere an der Lage ist allerdings, dass ja die erste Runde Finanzkrise dieser Gleichung, Staatsschulden sind dann gute Schulden, wenn sie sich vor dem Wachstum rechtfertigen, was im Lande stattfindet und zu erwarten ist. Genau dieser Gleichung hat ja die erste Runde Finanzkrise die Grundlage entzogen. Das haben ja die Finanzunternehmen in der ersten Runde selber gemacht. Sie haben angefangen, sich wechselseitig ihren Kredit zu bezweifeln. Sie haben nicht mehr daran glauben wollen, dass die Papiere, die sie sich vorher als Geschäftsmittel wechselseitig verkauft haben, dass sie tatsächlich noch bedienbar sind. Sie haben ihren eigenen Kredit massenhaft vernichtet und haben darüber auch die Kreditversorgung der restlichen Wirtschaft gefährdet. Und genau in der Situation war ja der Staat, waren ja die politischen Gewalten die einzigen, die wegen ihrer Geldhoheit, während ihrer Macht über das gesetzliche Zahlungsmittel in der Lage waren, weiterhin Kredit zu geben. Und genau das haben sie ja getan. Sie haben ihren Kredit an die Stelle des kaputtgegangenen Bankkredits gesetzt. Sie haben die Banken mit Zahlungsfähigkeit versorgt, dafür gesorgt, dass die weiter im Geschäft bleiben, obwohl sie eigentlich teilweise schon objektiv gesehen pleite waren. Sie haben ihnen Papiere abgekauft, die wertlos waren. Sie haben Bad Banks gegründet, wo sie diese Papiere reingestopft haben, um sie aus den Bilanzen der anderen Banken zu befreien und so fort. Und mit all diesen Maßnahmen, die die Staaten quasi auf ihre eigene Kreditkappe genommen haben, haben sie dafür gesorgt, dass die Banken nicht wechselseitig sich bankrott machen und überhaupt der ganze Geschäftsverkehr im Land zum Erliegen kommt. Die Staaten haben sich einen Riesenberg von Schulden geleistet, der nur der Rettung von Kredit gedient hat, also gerade ausdrücklich nicht dafür da war, neue Renditequellen zu erschließen. Das war ja gar nicht der Zweck dieser Kreditvergabe, sondern der Zweck dieser Kreditvergabe war eben Sicherstellung der Voraussetzungen dafür, dass das Geschäft weitergehen kann, aber nicht Wachstumsförderung. Und die Quanta, die Mengen von Staatskredit, die da zusätzlich geschöpft worden sind, haben ihr Maß ja auch gar nicht an einer Haushaltsnotwendigkeit gehabt, die sich dem Zweck Wachstumsförderung verdankt hätte. Das heißt, die Gleichung ökonomisch gerechtfertigt sind Staatsschuldtitel nur, wenn der Schuldner beweisen kann, dass er mit diesen Schulden tatsächlich und aus diesen Schulden tatsächlich Kapital werden lässt. Genau diese Gleichung haben die Staaten ja in der ersten Runde Finanzkrise außer Kraft gesetzt. Sie haben die Frage für praktisch unerheblich erklärt, ob dieser Kredit Kapitalwachstum befördert. Und das mussten sie auch, weil das war ja die Voraussetzung dafür, dass das Bankgeschäft die Grundlage, das Mittel, die Sicherstellungsmethode von Geschäft überhaupt weitergeht. Und das übrigens hat dieser Staatskredit auch bewirkt. Die Banken sind zahlungsfähig geblieben. Was er nicht bewirkt hat, ist erstens, dass der ganze faule Kredit, der nach wie vor in der Welt ist, aus dem verschwunden wäre, dass aus dem wieder guter geworden wäre. Und was sie auch nicht bewirkt haben, ist, wie auch, dass aus diesem Kredit Wachstumsmittel geworden wären. Das wäre ja auch gar nicht ihr Dienst, sondern das wäre ja das, was das Finanzkapital und die Unternehmen mit diesem Kredit anzufangen hätten. Aber genau das haben sie nicht gemacht. Also einerseits haben die Staaten mit ihrem Kredit zur Bankenrettung sich über das gültige Kriterium für die Güte staatlicher Schulden hinweggesetzt. Sie haben das Kriterium aber nicht aus dem Verkehr gezogen. Sie haben ja nicht gesagt, das interessiert uns nicht mehr, dieser Maßstab ist ab sofort ungültig, sondern Sie haben die Sache ganz anders gesehen. Das ist sowas wie eine Notmaßnahme, die überhaupt wieder dafür sorgen soll, dass ein gedeihliches Verhältnis zwischen Staatsverschuldung auf der einen Seite, Staatshaushalt auf der einen Seite und Wachstum zustande kommt. Sie haben die Banken nicht gerettet, um deren Macht zu beschränken oder gar außer Kraft zu setzen, sondern genau um sie wieder nützlich zu machen, um sie wieder dazu zu befähigen, genau diese Dienste am Wachstum zu erbringen, die sie von ihnen wollten. Jetzt erinnern sich quasi diejenigen, die da gerettet worden sind, die Finanzunternehmen, daran, dass das, was sie da gekauft haben, weil die Verschuldung der Staaten ist ja auch in diesem Akt so zustande gekommen, dass diese Papiere an Finanzunternehmen verkauft worden sind und die auch in ihre Bücher genommen haben, dass sie den Staaten jede Menge neuer Geschäftsmittel abgekauft haben in der ersten Runde. Und sie wenden auf diese von ihnen selbst gekauften Geschäftsmittel jetzt haargenau das Kriterium an, was weiterhin gilt und was überhaupt nicht gestrichen ist. Nämlich, ja, glauben wir den Emittenten denn das, was sie behaupten, dass aus diesen Papieren jemals wieder brauchbare Vermögensanlage für uns wird? Wie steht es, ist die Frage, die die Finanzmärkte da aufwerfen, wie steht es um die Fähigkeit der Staaten, den vielen Kredit zu garantieren, den sie in der ersten Runde rausgehauen haben? Was hat denn auf dieser neuen Grundlage an Wachstum hier und dort stattgefunden? Wie sehen die Wachstumsaussichten in welchem Land aus? Wie viele Schulden haben sie schon? Trauen wir denen das zu, die weiterhin verlässlich zu bedienen? Und da sind sie dann gar nicht zufällig im Ausgangspunkt auf einen Staat wie Griechenland gekommen und haben gesagt, bei dem sind sie sich hundertprozentig sicher, da geht das nicht. Warum trifft das Misstrauen der Finanzwelt Griechenland? Es trifft Griechenland nicht einfach als ein Staat, der auch so seine Staatsschulden auflegt und sich in dieser Eigenschaft mit allen anderen Staaten auf der Welt von Argentinien bis sonst wohin vergleichen muss, sondern es trifft Griechenland als Euro-Staat. Als Euro-Land bleibt Griechenland den Nachweis seiner Kreditwürdigkeit schuldig, weil es diese Schulden nämlich auch als Euro-Land aufgenommen hat. Das war nämlich gerade der Witz an der Schaffung dieses einheitlichen Währungsraums. Da sind alle ökonomischen Schranken für die Konkurrenz der Nationen um Wachstum weggemacht worden. Deutschland und Frankreich haben einen Währungsraum geschaffen und die anderen haben sich gerne daran beteiligt, als Mittel dafür, sich einen größeren Wirtschaftsraum zu erschließen. Eine ganze Staatengemeinschaft sollte kapitalistischer Wachstumsraum für ein Geld sein. Das Wachstum sollte nicht mehr durch Wechselkursveränderungen, durch Wechselkursverschiebungen beschränkt werden. Und genau das ist auch passiert. Auch Griechenland ist benutzt worden für die Vermehrung des Reichtums in Euro. Nur dummerweise hat die Vermehrung des Reichtums in Euro zwar mit Hilfe von Griechenland, aber nicht in Griechenland stattgefunden. An Griechenland kann man sehr schön studieren, dass die Vermehrung von kapitalistischem Reichtum in den Händen von Unternehmen und Banken nicht dasselbe ist wie, da profitiert der Staat davon, auf dessen Territorium dieses Geschäft stattfindet. Man kann das in der Zeitung lesen, da wird gesagt, ja, Griechenland hat schon seit Jahren eine negative Leistungsbilanz, Griechenland ist nicht konkurrenzfähig. Darin ist nur ausgedrückt, ja, Wachstum hat da schon stattgefunden. Aber dieses Wachstum hat stattgefunden als Bereicherung deutscher und französischer Banken und Unternehmen an Griechenland und nicht als Bereicherung des griechischen Staates. Heute liest man, man hätte die Währungsunion nie machen sollen, weil jetzt würde man ja sehen, das kann gar nicht gut gehen. Und dann wird das so gefasst, die Ungleichgewichte hätten nicht ab, sondern zugenommen. Und dazu muss man mal sagen, ja, das war ja auch der Zweck der Veranstaltung. Der Zweck der Veranstaltung war doch, einen Wachstumsraum für deutsche Unternehmen und deutsche Banken zu schaffen, Deutschland als Exportnation und Kapitalexportnation groß und stark zu machen. Bei irgendeinem Staat müssen ja die Minus hängen bleiben, die in den deutschen Bilanzen ständig als Plus aufgeschrieben werden. Die deutsche Kapitalmacht ist gestärkt worden, eben auf Kosten der Länder, die zwar Kredit aufgenommen haben, um ihr Wachstum zu fördern, aber mit ansehen mussten, dass das Ergebnis dieses Wachstums in den Bilanzen der großen und mächtigen Euronation gelandet ist. Gleichgewichtiges Wachstum war nie der Zweck der Veranstaltung und ist deshalb auch nicht das Ergebnis. Man kann sich das nochmal schön klar machen an diesem Spruch von der Frau Merkel, den sie anlässlich des ersten Kreditpakets für Griechenland losgeworden ist, hat sie nämlich gesagt, die Währungsunion darf keine Transferunion werden. Man muss mal sagen, die Währungsunion war von Anfang an gar nichts anderes als eine Transferunion und gerade weil sie das ist und auch als solche konzipiert und berechnet war, gerade deswegen trifft das Misstrauen der Finanzunternehmen, die jetzt die Euro-Staaten miteinander vergleichen und sagt, ja, wo hat sich denn der Euro-Kredit, bei wem, bei welcher Nation hat sich denn der Euro-Kredit als Stärkung der Grundlage für Verschuldung ausgezahlt und wo hat er sich als Schwächung der Grundlage für Verschuldung ausgezahlt. Da stellen sie eben die Differenz fest und spekulieren sehr konsequent und sehr sachgerecht gegen das schwächste Glied in der Kette. Dieses Ergebnis der Konkurrenz der europäischen Nationen, das wird jetzt gegen Griechenland abgerechnet. Gerade auf Basis, dass alle Staaten überschuldet sind, stellt sich nämlich für die Finanzunternehmen erst recht die Frage, wem trauen sie das zu, sich aus dieser Lage wieder herauszuwirtschaften? Dieses Misstrauen fassen die Finanzkapitale wie immer in Gestalt eines Preises der Verschuldung, einer sogenannten Risikoprämie. Ein Staat, an dessen Kreditwürdigkeit gezweifelt wird, muss mehr Zinsen zahlen als ein anderer. Das senkt natürlich nicht das Misstrauen der Kreditgeber, sondern erhöht es noch, weil gerade wenn man von denen, die ohnehin schon wenig kreditwürdig sind, mehr Zinsen verlangt, verschärft man ja noch die Lage, dass es wahrscheinlich nicht zu erwarten ist, dass sie die bezahlen können. Und so produziert das Finanzkapital mit verlässlicher Sicherheit genau das Ergebnis, gegen das es dann endgültig zweifelhaft wird und die Papiere abstößt. Die Schulden Griechenlands haben sich gelohnt, nur nicht für Griechenland. Und das Zweite, was man deswegen an der Spekulation gegen Griechenland sehen kann, ist, dass hier nicht bloß einfach an den griechischen Euro-Schulden Zweifel aufkommen, sondern an der Kreditqualität des Euro überhaupt. Dieser Übergang ist ja relativ schnell passiert. Es fing an mit der Spekulation gegen die griechische Staatsschuld und ist relativ schnell dabei gelandet, zu sagen, der Euro insgesamt ist als Geld nicht mehr das wert, als das, ist als Geschäftsmittel nicht mehr das wert, was wir es noch vor kurzem eingeschätzt haben. Die Krise der griechischen Staatsschuld hat sich mehr oder weniger gleich zu einer Krise des Euro ausgeweitet. Warum? Das liegt ganz prinzipiell an der eigentümlichen Konstruktion dieser Währungsunion. Die Währungsunion hat nämlich ein gemeinsames Geld geschaffen. Alle Euro-Staaten wirtschaften mit dem gleichen Geld. Aber sie haben keine gemeinsame einheitliche staatliche Haftung für dieses Geld eingeführt. Erinnerung an den ersten Teil. In Europa gibt es eben diese Instanz, diese politische Instanz, die zuständig wäre als einheitlicher politischer Wille für die Beantwortung der Frage, wann und wo soll die Geldmacht des Staates zum Einsatz kommen, nicht, sondern dieses Benutzen des Geldes als Mittel des Staates findet in Europa als Konkurrenz der beteiligten Staaten gegeneinander statt. Der Emittent der Währung ist die EZB, eine Nationalbank, aber die Haushalte der Staaten werden national abgerechnet. Was an Euro-Kredit in die Welt kommt, entscheidet sich nach den nationalen Berechnungen der verschiedenen beteiligten Nationen. Und die einzelnen Einzelstaaten fungieren in gewisser Weise nur als Garanten ihrer eigenen Kreditwürdigkeit, aber nicht als Garanten dafür, dass der Euro als Geld überhaupt ein verlässliches Geld ist. Und das ist auch kein Missgriff oder kein Fehler oder kein Versäumnis der damaligen Konstrukteure des Euro, sondern das wollten die gar nicht anders. Sie wollten ja gerade keine politische Union. Sie wollten ja gerade nicht die politischen Gewalten zusammenlegen und einen einheitlichen europäischen Staat schaffen. Erst dann wäre ja tatsächlich der Haushalt der Ausdruck eines gemeinsamen europäischen Willens, aber diesen gemeinsamen politischen europäischen Willen Europas gibt es nicht und den sollte es ja auch gar nicht geben. Sondern was es geben sollte, war die Benutzung anderer Nationen für die Vermehrung des Reichtums, vor allen Dingen in Deutschland und Frankreich. Das führt dann eben dazu, dass jede Euro-Nation mit ihrem jeweiligen Wachstum und ihrem Haushalt für ihre Schulden gerade stehen muss. Und das haben die Gründernationen sich sogar noch in ihren Vertrag reingeschrieben. Sie haben nämlich gesagt, wir machen kein gegenseitiges Rauskaufen. Es war ihnen gerade ganz wichtig zu sagen, dass wirklich jede Nation ganz allein für ihren Kredit gerade zu stehen hat und eine gemeinsame Haftung eben gar nicht geben soll. Dieses Konstrukt lebt in gewisser Weise von einer Fiktion. Das lebt davon, von der Vorstellung, das Wachstum der Euro-Nationen addiert sich quasi zu so etwas wie ein Gesamtwachstum und dieses Gesamtwachstum verbirgt dann die Güte des Euro überhaupt. In Wahrheit gilt genau das Gegenteil. Die Nationen ergänzen sich nicht in ihrem Wachstum, sondern schließen sich wechselseitig aus, konkurrieren gegeneinander mit ihrem Wachstum und sie rechnen ihr Verhältnis von Wachstum und Kredit auch gegeneinander ab. Und genau diesen Widerspruch haben sich die Euro-Staaten auch noch mit den Maastricht-Kriterien in ihren Vertrag reingeschrieben. Genauso soll es sein. Ich will mich jetzt gar nicht groß zu den Maastricht-Kriterien äußern, weil die gelten ja sowieso inzwischen nicht mehr. Mir ging es nur darum, nochmal an dieser EU zu erläutern, wieso die Finanzkapitale quasi logisch von einer Kritik, in Anführungsstrichen, an der Staatsverschuldung Griechenlands auf die Frage kommen müssen, was taugt denn überhaupt das Geld, in dem Griechenland sich verschuldet hat. Weil wenn sie sich dann aufgrund dieses Misstrauens gegen die griechische Staatsschuld die Frage stellen, ja, wer haftet eigentlich für den Euro? Welche Staatsgewalt steht eigentlich für dieses Geld gerade? Welche Staatsgewalt steht eigentlich mit ihrem Wachstum und ihrem Umgang mit dem Geld hinter dem Euro als verlässliche politische Garantie? Dann stoßen sie gar nicht auf diese verlässliche politische Garantie, sondern auf eine Konkurrenz von Nationen, die sich wechselseitig die Benutzung genau dieses gemeinsamen Geldes bestreiten und damit selber den Kredit unsicher machen, den sie alle gegeneinander benutzen. Das ist mal der prinzipielle Widerspruch dieser Währungsunion. Sie haben absichtsvoll den beteiligten Staaten die Freiheit zu souveräner Haushaltspolitik und zur Verschuldung gelassen und haben ihnen gleichzeitig vorgeschrieben, sie sollen sich an diesen Kriterien orientieren. Also zur Verschuldung in Euro berechtigt sollten nur Nationen sein, die beweisen können, dass sie auch wirklich Wachstum hervorbringen. Und das ist ja auch nicht schwer zu erkennen, auf wessen Mist diese Vorschrift gewachsen ist. Das waren die Deutschen, die gedacht haben, das kriegen sie alle mal hin und sie müssen auf jeden Fall verhindern, dass die anderen, die schwächere Wirtschaften haben, diesen Kredit über Gebühr für ihre nationale Politik missbrauchen. Wie gesagt, dieses Konstrukt hat 10 Jahre lang alle Erwartungen seiner Erfinder erfüllt. Die Zusammenarbeit zwischen Euro-Staaten und Finanzkapital hat prima geklappt. Das Finanzkapital hat auch den Euro als gutes Geld spekuliert, hat den Kurs des Euro gleich nach den anfänglichen Schwäche ziemlich in die Höhe getrieben. Hinter dem, solange es gut ging, stand ja auch die ganze Kapitalkraft des ganzen Euroraums. Und es hat die Staatsschuld aller EU-Staaten als Geschäftsmittel genutzt, weil die ja Anweisungen auf Vermehrung in diesem guten Geld waren. Und so hat das Finanzkapital dem Euro zu seinem Status als zweitwichtigste Weltwährung verholfen. Und genau das Umgekehrte findet jetzt statt. Genau das Umgekehrte findet jetzt statt. Der ganze schöne Erfolg ändert gar nichts an dem Widerspruch, der dem Konstrukt Währungsunion von Anfang an innewohnte. In diesem Konstrukt ist Krise nämlich nicht vorgesehen. Da ist nicht vorgesehen, dass die Frage auf den Tisch kommt. Und wer garantiert jetzt eigentlich insgesamt die Schulden des Euroraums? Diese Frage war, wenn man so will, vertraglich verboten. Diese Frage kommt aber nur mit Notwendigkeit auf den Tisch, wenn die Schulden erst des einen und dann des nächsten europäischen Euro-Staates fragwürdig werden. Da werden nicht nur die Unterschiede zwischen den Euro-Staaten wichtig, da wird eben die Frage wichtig, welche Macht denn letzten Endes hinter dem Euro steht und quasi dafür gerade steht, dass alles, was da an Kredit aufgelegt worden ist in dieser Währung, tatsächlich in irgendeiner Weise bedienbar und in seinem Kapitalcharakter erhalten bleibt. Die Krise hat die Lebenslüge des Euro entlarvt. Und so haben übrigens gerade die Politiker in Deutschland und Frankreich auch darauf reagiert. Sie haben nämlich ziemlich schnell den Übergang gemacht, zu sagen, dann müssen wir eben auch praktisch unter Beweis stellen, dass wir auch in der Lage sind, als Deutschland, als Frankreich, sowas wie eine solche Garantiemacht zustande zu kriegen. Sie haben Rettungsschirme gebastelt, mit denen sie den Beweis gegenüber den Märkten angetreten sind, doch hinter dem Euro steht eine verlässliche Garantie, eine verlässliche politische Garantie. Und das sind wir und wir beweisen mit unseren Rettungsschirmen, dass wir in der Lage sind, auch schlechte Schulden in Euro von anderen Staaten aufrechtzuerhalten. Das war zwar so nie vorgesehen, das erweist sich jetzt aber als notwendig, wenn das Geld der gesamten Gemeinschaft dem Zweifel seitens des Finanzkapitals unterliegt, was es eigentlich als Geschäftsmittel noch taugt. Deswegen zum Schluss noch ein paar Worte zu diesen Rettungsaktionen. Die europäischen Staaten, vor allen Dingen Deutschland und Frankreich, kämpfen darum, den Beweis abzuliefern, dass sie zur Garantie der Gesamtverschuldung, die in Euro aufgelegt worden sind, erstens fähig und zweitens willens sind. Es ist nur so, das machen die europäischen Staaten schon wieder nicht gemeinsam, sondern schon wieder in Konkurrenz zueinander. Und das ist auch überhaupt kein Wunder. Weil die Krise des Euro heißt ja für die verschiedenen Beteiligten ganz unterschiedliche Dinge. Für die maßgeblichen Macher und die maßgeblichen Profiteure am Euro, Deutschland und Frankreich, steht, wenn man so will, ihr Status als führende Weltwirtschaftsmacht auf dem Spiel, wenn die Währung Euro verfällt. Dann ist eben die Frage, was taugt eigentlich das Geld der Nation, was taugt der Kredit der Nation, was kann sie denn damit zur Förderung von Geschäften weltweit noch bewirken? Für Staaten wie Spanien und Griechenland stellt sich zunehmend die Frage, wie viel Kredit sie überhaupt noch haben, wenn sie von den Märkten als unsichere Kantonisten behandelt werden. Und insofern gehen die Interessen an gemeinsamen Rettungsaktionen auch total auseinander. Die einen wollen ihren Gewinnerstatus über die Krise hinaus retten. Die plädieren dafür, den anderen möglichst heftige Beschränkungen aufrechtzuerlegen in der Verwendung des Kredits. Die plädieren dafür, ein Kontrollregime ganz neuer Art in Europa zu etablieren, wo den Verliererstaaten in viel energischerer Form als bislang verboten wird, einen Kredit aufzulegen, den sie nicht ökonomisch verwerten können. Und so legt die Krise eben offen, wie bedingt eigentlich das gemeinsame Interesse der europäischen Staaten am Euro ist. Ein international gefragtes Geld, mit dem man wirtschaften kann, wollen sie schon, aber jeder von ihnen eben als Nutzen für sich, für sein nationales Vorankommen als Kapitalstandort und gegen die anderen. Das Ganze hat sich, und daran will ich es noch ein bisschen exemplifizieren, in der ersten Runde abgespielt als Versuch, an Griechenland, an Griechenland das Exempel zu statuieren, dass vor allem Deutschland in der Lage ist, sowas wie eine politische Kontrolle über die Verwendung des Kredits im Euroraum durchzusetzen. Und deswegen war beim Ausbruch der Krise an den griechischen Staatsschulden auch eins sofort klar: Für die Bewältigung der Krise ist nicht Griechenland zuständig. Da müssen die maßgeblichen Euromächte das Heft in die Hand nehmen und Griechenland vorschreiben, was es zu tun hat, damit seine Krise uns verschont. Bis hinein in die einzelnen staatlichen Haushaltsparagraphen wurde dann den Griechen vorgeschrieben, wie sie mit Geld umzugehen haben, was sie sich noch leisten dürfen und was nicht. Und das Ganze diente als Beweis dafür, dass Deutschland und Frankreich, wie gesagt, diese Kontrollmacht besitzen, dass sie in der Lage sind, die Bewirtschaftung des gesamten Raums auch gegen andere Staatsführungen durchzusetzen. Es ist zwar nicht gelungen, darüber die Krise zu lokalisieren, auf Griechenland zu beschränken, aber immerhin ist an diesen Maßnahmen ziemlich deutlich geworden, wie Krisenbewältigung geht, wenn sie mit dem Zweck veranstaltet wird, das Finanzkapital davon zu überzeugen, dass man weiterhin ein guter Schuldner ist, auf dessen Papiere weiterhin gesetzt werden kann und soll. Der erste Schritt war ja schon, dass die maßgeblichen Euro-Staaten sich das Urteil der Märkte über die griechische Staatsschuld überhaupt zu eigen machen. Da haben sie nicht auf die Spekulanten geschimpft und haben gesagt, was nehmen die sich überhaupt heraus? Und das ist ja unerhört, sondern sie haben gesagt, ja klar, wenn die jetzt die griechische Staatsschuldtitel nicht mehr haben wollen, wenn sie die massenhaft auf den Markt schmeißen, dann ist das ja wohl der Beweis dafür, dass Griechenland über seine Verhältnisse gelebt hat. Griechenland ist schuld an seiner eigenen Krise. Das ist einerseits eine nationalistische Hetzparole, nach der Seite muss man gar nichts auf sie geben. Aber sie steht eben auch für einen politischen Zweck, nämlich eben den, durch die Beschränkung Griechenlands den Beweis der eigenen Kontrollmacht über das europäische Geld anzutreten. Also stand fest, in Griechenland muss Entwertung stattfinden, da muss gespart werden, da muss die Aufnahme von Kredit radikal zurückgefahren werden. Und das soll nicht unkontrolliert geschehen, sondern kontrolliert. Und deswegen müssen Deutschland und Frankreich das Kommando übernehmen und sagen, wie das abzulaufen hat. Das ist ein widersprüchliches Unterfangen, weil einfach Griechenland aus seinen Schulden entlassen, die zusammenstreichen, eine Entschuldung vorzunehmen, wie es zum Beispiel damals bei der Argentinien-Krise passiert ist, das kam ja auch nicht in Frage. Das wäre sowas wie ein Zweifel an der Güte von Euro-Schulden in die Welt zu setzen, wenn man sagte, gibt es jede Masse von Papieren, da geben wir selber zu, die sind gar nichts mehr wert. Es wäre auch das offene Eingeständnis gewesen, dass keine europäische Bankbilanz mehr stimmt. Auch die Furcht war ja inzwischen und ist auch nach wie vor weiter wieder im Raum, dass wenn diese Papiere immer weniger Käufer finden, die Banken, die sie gekauft haben, selber wieder Zahlungsprobleme kriegen, selber wieder an den Rand der Pleite gedrängt werden. Die Lösung in Anführungsstrichen damals wie heute heißt ja auch jetzt, die EZB, also die einzige Instanz, die staatliche Instanz, die Kredit schöpfen kann, soll diese Staatsschuldtitel aufkaufen, das tut sie ja auch in großen Mengen. Die ist jetzt wieder die Institution, die dafür sorgt, dass die schlechten Titel vom Markt kommen und damit der Schein aufrechterhalten bleibt, dass der Kredit insgesamt weiterhin seine Funktion erfüllt. Also, Griechenland wurde kein Stück Schulden erlassen, sondern die werden aufrechterhalten und die sollen wieder bedient werden. Andererseits muss alles zusammengestrichen werden, was in diesem Staat als Haushalt vorhanden ist, was überflüssige Ausgaben sind. Und diese beiden Sachen zusammen kommen einem schon ziemlich absurd vor. Und das ist ja auch so. Die Dezimierung des nationalen Reichtums, das Zusammenstreichen von Geldausgaben, ist ja nun wirklich kein Mittel, um die Solidität von Schulden zu belegen. Ist ja, wenn man so will, eigentlich fast das Gegenteil, nämlich erst recht die Unterstreichung, aus diesem Land lässt sich zurzeit kein Reichtum herauswirtschaften. Daran sieht man, dass es eben darum letztlich auch wiederum gar nicht geht. Also es geht gar nicht darum, dass in Griechenland wieder Wachstum stattfindet, sondern es geht eben um den von mir eben schon zitierten Beweis, wir stellen sicher, dass in Europa in Zukunft wirklich nur noch für wachstumsförderliche Zwecke Kredit ausgegeben wird und kein Stück mehr für irgendeine Sorte Verschuldung, die diesen Beweis nicht aushält. An dieser Aktion, man könnte sie fortführen, das ist aber eigentlich im Prinzip immer das gleiche Argument, auch der neueste Rettungsschirm hat diesen gleichen Widerspruch an sich. Einerseits stellt man Geld zur Verfügung und stellt sicher, dass das Bankgeschäft weitergeht, dass die Staatsschulden weiter in Zirkulation bleiben. Andererseits verlangt man von den Ländern, denen gegenüber man das durchsetzt, dass sie Sparpakete auflegen. An diesen Aktionen kann man ein Argument, was ich ganz am Anfang mal gesagt habe, nochmal sehr schön belegt sehen. Diese ganze sogenannte Hilfsaktion richtet sich nicht umsonst genau an die Finanzinstitute, die ja mit ihrer Spekulation gegen die Schuld, gegen die Staatsschuld der Grund für die jetzige Krise sind. Es geht also darum, die davon zu überzeugen, dass sie in Staatskredit weiterhin ein brauchbares und nützliches Geschäftsmittel haben. Es geht, wenn man so will, um die Wiederherstellung der funktionalen Zusammenarbeit zwischen Staat und Finanzkapital und an keiner Stelle in irgendeiner Weise um Kritik an denen, um eine Beschränkung von deren Macht. Im Gegenteil, man erfährt die negative Seite von deren Macht. Wenn sie Staaten mit Finanzmitteln ausstatten, dann können sie sie ihnen eben auch wieder wegnehmen. Dann sind sie die Richter über die Gültigkeit des nationalen Reichtums. Aber dass sie das sind, ist nicht kritikabel. Kritikabel ist, wie sie diese Macht zurzeit verwenden. Und das ganze Interesse der Staaten geht darauf, diese Macht wieder so zu installieren, dass sie wieder nützliche Dienste am Staatskredit erfüllt, statt ihn kaputt zu machen. Inzwischen, und damit komme ich zu meinem letzten Unterpunkt, gibt es ja auch in Deutschland ein Sparprogramm. Bis vor kurzem hieß es in Deutschland noch, wir dürfen uns in der Krise nicht kaputt sparen. Wir müssen gerade in der Krise dafür sorgen, Ausgaben gezielt so zu tätigen, dass sie Wachstum auf dem Standort fördern. Inzwischen steht auch die deutsche Regierung auf dem Standpunkt, es ist nötig, Ausgaben im Haushalt zu kürzen und damit zu beweisen, dass man einen soliden Haushaltskurs fährt. Dieses Sparprogramm hat einen etwas anderen Stellenwert als das Sparprogramm, was man Griechenland und Spanien aufnötigt. Es steht in gewisser Weise dafür, dass Deutschland beweisen will, auch sie stellen sich ihrer Verantwortung, gerade als finanzstärkste europäische Nation, gerade als Nation mit dem wuchtigsten Kapitalstandort, als Exportweltmeister, stellen sie sich der Anforderung, auch ihren Haushalt unter dem Gesichtspunkt durchzuforsten, dass da wirklich keine überflüssigen Gelder rausgeschmissen werden für Sachen, die in der Krise dieses Wachstum vielleicht nicht voranbringen, sondern bloß Verschwendung sind. Das hat natürlich einen objektiven Widerspruch und der hat sich ja an der Debatte und an den Punkten, die dann zustande gekommen sind, wo jetzt gekürzt worden ist oder gestrichen worden ist, ja auch gezeigt. Das hat natürlich den Widerspruch, und den wird dieses Programm auch gar nicht los, dass jede staatlich gestrichene Ausgabe, auch das Elterngeld für Hartz-IV-Empfänger, ein Stück gestrichener Kaufkraft ist. Das gilt für die Ausgaben einer alleinerziehenden Mutter, genauso wie für Ausgaben, von denen man sagt, die nützen unserem Standort, weil sie die Forschung fördern oder was auch immer. Trotzdem, mit Ungerechtigkeit hat es nichts zu tun und es hat auch nichts damit zu tun, dass man wieder mal auf die Kleinen geht, statt die Großen auch zu besteuern, sondern diese Sortierung in den Ausgaben verfolgt einfach gnadenlos den Standpunkt weiter, der eigentlich bezogen auf den Haushalt immer gilt. Wo ist Kürzen am wenigsten schädlich? Und dieses Wo ist Kürzen ist am wenigsten schädlich, kommt von dem Standpunkt aus, auf die armen Leute als welche, die mit ihrem Konsum nun wirklich nichts Wesentliches dazu beitragen, dass der Export gestärkt wird und die deutschen Einnahmen aus dem Welthandel wieder steigen. Wenn Staaten ihren Haushalt nach dem Maßstab in nötige und verzichtbare Ausgaben sortieren, dann finden sie ganz zielstrebig heraus, welche Ausgaben zu viel sind und wer über seine Verhältnisse gelebt hat. Und das sind eben nicht zufällig immer die am unteren Ende der sozialen Hierarchie, weil die eben ja auch nicht die Subjekte sind, die das Geld zum Einsatz bringen, aus dem dann mehr werden soll, sondern bestenfalls kleine Konsumenten, die ein bisschen was an Kaufkraft für die Produkte des Handelskapitals abgeben. An dem Streit, und damit komme ich zum Schluss, an dem Streit zwischen Obama und Merkel kann man allerdings schon Folgendes sehen. Wenn es stimmt, was ich am Anfang behauptet habe, die gedeihliche Zusammenarbeit zwischen Staat und Finanzkapital ist tatsächlich kaputt. Das wechselseitige Nutzenverhältnis. Der Staat besorgt sich beim Finanzkapital Kredit, vermehrt seine Mittel dauerhaft, indem er eine Geschäftsbeziehung mit Unternehmen, privaten Geldvermehrern eingeht, stiftet denen ein Stück Kapital und macht daraus Einnahmen für sich und mit dieser Einnahmen verwendet er wieder, um das Wachstum im Land voranzubringen. Wenn dieses Verhältnis umschlägt darin, dass die eine Seite sagt, diesem Beglaubigungsverhältnis seitens der politischen Gewalt glauben wir nicht mehr, dann sind dem Staat tatsächlich diese Mittel entzogen und dann richten sich seine Bemühungen darauf, dieses Verhältnis wiederherzustellen, aber immer mit dem Widerspruch, dass der Kredit, den er dafür eigentlich bräuchte, ja gerade über die Misstrauenserklärung des Finanzkapitals fraglich geworden ist. Also kriegen die obersten Macher notwendigerweise das Problem, was ist jetzt besser? Sollen wir weitere Schulden machen, was fürs Wachstum tun, dafür sorgen, dass es wieder in Gang kommt, dass die Kapitalisten wieder was zum Verdienen haben, dass die Arbeiter wieder arbeiten und wieder Überschüsse abliefern, dass unsere Exporte wieder steigen und so fort? Oder sollen wir lieber beweisen an den Ausgaben, die wir haben, dass wir keine unsinnige Verschuldung mehr machen, gerade wenn wir schon so viele Schulden in der Welt sind, von denen wir nicht wissen, ob sie bedienbar sind? Diese Frage ist objektiv unbeantwortbar. Und weil die Macher des Verhältnisses ja keine Theoretiker sind, die sich die Sache erklären wollen, sondern von morgens bis abends praktisch damit befasst sind, dieses nützliche Verhältnis wiederherzustellen, deswegen kriegen sie sich dann in die Wolle in der Frage, was soll man tun, mehr Wachstumsförderung oder mehr sparen. Und sie kriegen sich eben in die Wolle vom Standpunkt ihrer Konkurrenz, vom Standpunkt der Frage, wen trifft die Kreditkrise am meisten? Wer hat in seiner Währung, in seinem Kredit noch ein Mittel, um seine Stellung in der Weltmarktkonkurrenz zu verbessern? Wie schadet, wie nützen die Maßnahmen der anderen uns? Und von diesem Standpunkt der Konkurrenz um das Wachstum, was es noch gibt, behaken sie sich dann und werfen sich wechselseitig ökonomische Unvernunft vor. An dieser Diskussion sollte man sich deswegen auch überhaupt nicht beteiligen und sich die Frage stellen, was denn nun besser geht und wie die da oben das wohl hinkriegen. Weil es ist ja schlimm genug, was sie hinkriegen wollen. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, auch dann, wenn das Verhältnis aufgeht, auch und gerade dann, wenn das Verhältnis aufgeht, sind ja diejenigen, die für den Reichtum von Unternehmen und Banken arbeiten müssen, das Material dessen, worum die Staaten da konkurrieren. Und in der Krise erst recht stellen sich die Staaten auf den Standpunkt, jetzt darf kein Pfennig zu viel für Leute ausgegeben werden, die bloß konsumieren, und muss alles dafür getan werden, damit wieder produktive Arbeit, also kapitalvermehrende Arbeit, wieder mehr und nützlicher für beide Seiten, für das Finanzkapital und für die politische Gewalt ins Werk gesetzt werden. Also sollte man sich auch nicht daran beteiligen, an dem öffentlichen Geschimpfe über die Macht des Finanzkapitals und gegen diese Macht das tatkräftige Eingreifen der Staatsgewalt fordern. Es ist nämlich gar nicht so, dass die politische Gewalt quasi die Schutzinstitution gegen die Machenschaften des Finanzkapitals wäre. Und es ist auch nicht so, dass das Finanzkapital deswegen diese Macht über die Ökonomie und über ganze Gemeinwesen erlangen hätten, weil sie vom Staat zu wenig kontrolliert worden wären. Genau umgekehrt ist es. Die politische Gewalt weiß schon, was sie an den Banken hat, eben als Finanziers ihres eigenen Geldbedarfs und als Finanziers des Kapitalwachstums. Und deswegen beschränken sie sich immer nur dann und immer nur unter dem Maßstab und nach dem Kriterium, wie sie diese nützlichen Funktionen erfüllen können und haben überhaupt nicht im Sinn, in irgendeiner Weise die Geldvermehrungstätigkeit dieser Instanzen in irgendeiner Weise einzuschränken. Die ganzen Debatten, die die Staaten, die die Politiker führen, um Maßnahmen wie Leerverkäufe verbieten, mehr Aufsicht und so weiter, gehen eben immer darauf. Nützlich sollen sie sein, die Rechnung des Finanzkapitals. Wie kann man das sicherstellen? Wie kann man sicherstellen, dass wenn sie spekulieren, sie auch so spekulieren, dass alle daran gewinnen und keiner verliert? Gegen Spekulation ist gar nichts einzuwenden. Das ist ja die Geschäftstätigkeit und das Geschäftsmittel dieser Sphäre. Und das sollen sie ja auch und gerade mit der Staatsschuld. Deswegen gibt es zu jedem Vorschlag, jeder Idee, irgendeine Aufsichtsinstanz einzuführen, eine Steuer einzuführen, eine bestimmte Transaktion zu verbieten, sofort den Gegeneinwand, ja, aber wenn man das macht, dann verhindert man ja auch nützliche Tätigkeiten des Finanzkapitals, die man gerade haben will. Oder aber man verschärft sich deren nützliche Dienste, weil dann gehen sie auf andere Standorte und nützen denen statt uns. Wie gesagt, an diesen Diskussionen sollte man sich nicht beteiligen, weil die reden immer darüber, wie sich diejenigen, die tatsächlich was vom Finanzkapital haben, sich das zunutze machen können. Und dazu gehört der normale Mensch, der diese Debatten serviert bekommt, garantiert nicht. Gut, ich bin jetzt am Ende und kann über alles diskutiert und gestritten werden.
Ich habe mal eine Frage zu dem Sprachprogramm in Deutschland. Ich habe das Sprachprogramm in Deutschland steht dafür, dass sich Deutschland der Verantwortung für den Euro stellt.
Ja.
Also es hört sich erstmal so an wie so ein politischer demonstrativer Akt. Mhm. Auf der anderen Seite hat es aber auch ausgeführt, dass das, was man dort betreibt, dass es tatsächlich dem Dienst unnütze Staatsausgaben, also im Sinne des Wachstums zu bezeichnen. Also ist es doch, ja, sag ich mal, wirklich ein ökonomischer, ein staatsökonomischer Akt, für mehr Wachstum zu sorgen. Das kriege ich im Moment nicht so ganz zusammen.
Ja. Das ist, glaube ich, auch kein Wunder, weil das Zweite ist ja mehr eine Behauptung. Ne? Es ist ja ein Unterschied, ob man, deswegen habe ich gesagt, das ist auch tatsächlich erstmal ein demonstrativer Akt, weil gerade die Diskussion um die Frage, ja, was kann man dann überhaupt kürzen, was soll man überhaupt kürzen, soll man überhaupt irgendwas kürzen, sind Sparhaushalte, ich habe gestern in der Zeitung gelesen, einen Artikel über lang und breit ausgeführt, dass Sparhaushalte gerade ganz fürchterlich wachstumsschädlich sind und dass die Märkte deswegen erst recht dann gegen den Euro spekulieren, wenn man immer spart und so fort. die an dieser an diesem Hin und Her merkt man ja, dass die die Maßnahmen selber, dass die selber gar nicht einerseits die Maßnahmen mit keinem anderen Zweck in die Welt setzen, als zu sagen, damit soll eine Wirkung auf die Verwendung der Haushaltsmittel durch das Kapital bewirkt werden. Aber selber gar nicht so recht glauben, dass diese Wirkung tatsächlich zustande kommt. Also insofern gebe ich dir vollkommen recht, der Maßstab, nach dem diese Maßnahmen gemacht werden, ist der. Aber der geht aus von einer Situation, in der auch die Macher sich gar nicht einfach darauf verlassen, noch gar nicht einfach darauf verlassen können, dass das Geld, was sie in verschiedene Posten einstellen, die Funktionen, die sie mit ihrem Haushalt befördern, tatsächlich die ökonomischen Wirkungen herbeiführen, die sie von ihnen wollen. Dieser Zweifel begleitet ihre eigenen Maßnahmen ständig und deswegen streiten sie sich auch dauernd darum, ob das überhaupt sinnvoll ist, wenn es sinnvoll ist, wie viel, wie wenig und so fort. Ich halte nämlich genau diese Art, die Sache zu betrachten, dass man mit dem Mann ein Subjekt der Verbesserung fingiert, das in der Realität gar nicht existiert, gerade für eine sehr verhängnisvolle Art und Weise, sich einem solchen Thema zu nähern. Ich habe gerade versucht auszuführen, dass es in diesem Hin und Her politische und ökonomische Subjekte gibt. Ich habe versucht, was zu erläutern, das will ich jetzt auch nicht alles wiederholen, was zu erläutern darüber, was eigentlich deren Interessen sind und wie die zusammenpassen und welche Widersprüche sie enthalten. Und deren Bemühungen darum, dafür zu sorgen, dass privates Geldverdienen in der Hand von Banken wieder eine nützliche Funktion für den Verschuldungsbedarf von Staaten erfüllt. Die sind in der aktuellen Krise tatsächlich an eine Grenze gestoßen. Das ist erstmal eine objektive Feststellung, das ist so. Und es ist zweitens so, dass diejenigen, die damit befasst sind, das zu tun, das aus gutem Grund nicht so sehen und nicht so sehen wollen, weil es ihnen ja gerade darum geht und sie sich auch im Prinzip im Besitz aller nötigen Instrumente wähnen, um ihre gedeihliche Zusammenarbeit wiederherzustellen, die ja im Moment gerade so schlecht funktioniert. Das Dumme ist nur, dass in beiden Fällen die Leute, die in einem solchen Land leben, ob das jetzt Griechenland heißt oder Spanien oder auch Deutschland, immer die Manövriermasse für diese Berechnungen sind. Dass die immer diejenigen sind, die dann nach oben gucken und sagen, was haben sie denn jetzt gerade wieder beschlossen? Und dann stellen sie fest, in Griechenland die Mehrwertsteuer wird erhöht, den Rentnern werden ihre Pensionen gekürzt. In Spanien wollen sie den Kündigungsschutz abschaffen. Lauter Maßnahmen, mit denen die Staaten sich an ihrem Standort zu schaffen machen und sagen, wie kriegen wir das denn hin, dass diejenigen, die von deren privater Bereicherung wir leben, wir als politische Gewalt leben, dass die ihre private Bereicherung wieder hinkriegen. Und es kommt mir nicht vernünftig vor, dass die Leute, die das Instrument dieser Bereicherung auf anderer Seite sind, die dafür zu arbeiten haben, dass die sich dieser Frage anschließen und sich ebenfalls den Kopf darüber zerbrechen, wie die Bereicherung derer am besten stattfinden kann, für die sie immer arbeiten müssen. Das war nicht die Botschaft, die konstruktive Botschaft, die ich hier loswerden wollte. Ja.
Es gibt doch mehrere Staaten in Europa, die der Eurozone nicht angehören. Mhm. Hätte Griechenland nicht seinerzeit im wohlverstandenen eigenen Interesse sich den Anschluss an die Eurozone nicht auch erzielen können?
Tja, was ist das wohlverstandene eigene Interesse eines Staates? Die Frage kann man sich in mehreren Hinsichten vornehmen. Das eine ist, dass man sich mal überlegen kann, was eigentlich Staaten wie Griechenland zur damaligen Zeit bewogen hat, der Eurozone beitreten zu wollen. Welche Berechnungen, welche politischen und politökonomischen Berechnungen liegen denen zugrunde? Ein bisschen was habe ich da vorhin schon drüber gesagt. Aber man kann das auch nochmal speziell, auch gerade auf die Mittelmeeranrainer und auf Griechenland mal auch ein bisschen konkreter beziehen. Der Ausgangspunkt ist die Frage, wie stehe ich eigentlich mit meinem nationalen Kreditgeld, mit der Währung, die ich als Staat emittiere, in der ich mich verschulde, in der ich Papiere ausgebe, wie stehe ich da in der Konkurrenz der Nationen da? Und da muss man ja sagen, dass die Drachme auch damals schon zwar ein durchaus von Banken und Unternehmen benutztes Geschäftsmittel war, aber kein besonders gutes Bereicherungsmittel für die Nation gewesen ist. Für ein Land wie Griechenland hat selbstverständlich sowas wie die Eurozone wie alles übrigens, wenn Staaten rechnen, eine positive und eine negative Seite. Die positive Seite, und die haben ja die griechischen Politiker ja auch ausgiebig genutzt, die positive Seite war, und damit haben sie ja auch, das kann man übrigens alles ganz schön, oder nicht alles, aber teilweise ganz schön dem Artikel nachlesen, der im letzten Heft steht, darauf haben sie ja auch gesetzt, sie kriegen ein im Ausgangspunkt gutes, verlässliches Geld, wofür nicht allein Sie mit Ihrer relativ unterentwickelten, nach kapitalistischen Maßstäben unterentwickelten Ökonomie bürgen und gerade stehen müssen, sondern wofür die ganze europäische Staatengemeinschaft gerade steht. In diesem Geld können Sie sich neu verschulden, können Sie neu Kredit aufnehmen, und zwar in einem anderen Umfang als vorher in der Drachma. Und genau diese Mittel, das war auch beim griechischen Staat die Idee, benutzen Sie, das haben Sie übrigens auch getan, um ihr Land in der Konkurrenz der kapitalistischen Nationen voranzubringen. Ja, darf man sich ja im Übrigen auch nicht vertun. Das war ja kein menschenfreundliches Projekt. Die Ummodelung der griechischen Wirtschaft, wie sie vor dem EU- und Euro-Beitritt war, in die, wie sie jetzt aussieht, das waren lauter Anschläge auf die Lebensweise, auf die Art und Weise, wie die Leute damals gelebt haben. Das waren lauter Anschläge auf die nationale Landwirtschaft. Das waren Anschläge auf Kleinunternehmen und diese Sorte, ja, wie gesagt, unterentwickelten Kapitalismus, wie er damals in Griechenland geherrscht hat. Und wo der Staat, der Größeres und mehr von seinem Land und seinen Leuten wollte, hat die Gelegenheit ergriffen und hat gesagt, so, und das werden wir doch wohl noch hinkriegen, aus Griechenland auch so einen funktionsfähigen und tüchtigen kapitalistischen Laden zu machen, wie die anderen Staaten Europas. Dann haben sie die deutschen und französischen und übrigens auch englischen Unternehmen und Banken zu sich eingeladen und haben gesagt, bitteschön, bedient euch an den niedrigen Löhnen, an den Wachstums-, dann haben sie Erschließungsprogramme gemacht, haben Flughäfen gebaut und Straßen und so weiter und so fort. Ganz ähnlich, wenn auch auf einem anderen Niveau als wie Deutschland damals beim Anschluss der DDR, haben gesagt, wir bieten euch ein mit Hilfe des Euro infrastrukturell neu hergerichtetes Land, bedient euch, bereichert euch, und davon wollen wir als Staat was abhaben. Und die haben sich halt bereichert, und der Staat hat dann, da sind die Schulden hängen geblieben. So, das ist die Erfolgsgeschichte Griechenlands. Insofern ist die Frage, wäre es für sie nicht besser gewesen, vielleicht wäre es für ziemlich viele griechische Bauern besser gewesen, wenn Griechenland nicht in den Euro, aber für den griechischen Staat bestimmt nicht, weil der wollte doch genau das. Der wollte nicht der politische Herr über eine Ansammlung von weinanbauenden Inselbewohnern sein, sondern er wollte halt ein richtig guter, anständiger, mitentscheidendes politisches Subjekt in Europa sein, und deswegen ist er da reingegangen. Und dann hinterher zu sagen, ist nicht gut gegangen, wäre es nicht besser gewesen, muss man sagen, ja, von dessen Berechnung her nicht. Das ist... So denken Staatsführungen, die ihr Land nach den Maßstäben des Kapitals, also des privaten Gewinnemachens eingerichtet haben und feststellen müssen, eigentlich taugt das, was sie bei sich zu Hause haben, gar nicht so recht dafür. Da gibt es eigentlich wenig bis gar keine Staatsführung, die dann sagen, ach, dann lassen wir doch die Leute lieber in Ruhe und sollen sie doch in der Sonne liegen und ihren Wein trinken. Warum muss ich sie dann mit der Ansiedlung einer Werft quälen? Dann sagen wir, quäle ich sie lieber mit der Ansiedlung einer Werfer, da habe ich mehr von. Ja.
Können wir vielleicht sagen, in dem Zusammenhang, die Auflagen des IWF stehen, die ja doch wem nutzt es, weil ich kann mir dahinter also nur irgendwie fast schon eine Verschwörungstheorie vorstellen, dass die dann losgeschickt werden, der IWF, um alle Länder malig zu machen, um das leichter bearbeiten kann. Weil denn diese Maßnahmen des IWF führen ja zu keiner Gesundung, sondern zu einer Totalerkrankung.
Naja, das kann man so nicht sagen, weil der IWF, im Prinzip verkörpert ja der IWF gar nichts anderes als das Prinzip, also richtig als Institution das Prinzip, Schulden, die sich kapitalmäßig nicht lohnen, dürfen nicht gemacht werden. Ne? Jetzt speziell im Fall dieser europäischen Rettungsaktion ist ja das, hat ja das Heranziehen des IWF vom Standpunkt derjenigen, die sich das ausgedacht haben, also im Wesentlichen erstmal die Franzosen und die Deutschen haben sich ja dann auch dafür erwärmen lassen, quasi ihren eigenen Kreditschirm, sowas wie eine internationale Beglaubigung zu verleihen. Dann steht eben hinter dem Rettungspaket, also hinter den Milliarden, die man selbst dafür aufbringt und von denen man sagt, die stehen im Zweifelsfall bereit, steht jetzt dann eben nicht nur der Euro, sondern steht mit dem IWF, der quasi, wenn man so will, der Kredit der gesamten Welt in Gestalt eben der Kreditmacht, die in dieser Institution verkörpert ist. Das ist erstmal der Grund, weswegen sie den dabei haben wollen. Und die Maßstäbe, die der IWF gegenüber den Staaten geltend macht, sind dieselben, haargenau dieselben, die ich eben versucht habe, an dem Sparpaket zu erläutern. Es wird, die Länder werden durchgemustert, die Haushalte werden durchgemustert und nicht zufällig findet man immer lauter sogenannte konsumtive Ausgaben in diesen Haushalten. Also am Griechenland kann man das sehr schön studieren. Ja, wenn die Subsumption der griechischen Wirtschaft unter den Standpunkt der Kapitalvermehrung dazu führt, dass ganze Abteilungen der nationalen Wirtschaft brachgelegt werden, das betrifft zum Beispiel die Landwirtschaft in großen Teilen, und was anderes eigentlich so recht nicht zustande kommt, dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass ein Großteil dessen, was überhaupt in dem Land ökonomisch läuft, darüber läuft, dass der Staat das in die Hand nimmt und irgendwie organisiert. Also die Diagnose, der Staat hat einen riesen Beamtenapparat, einen riesen Apparat an privaten, an öffentlichen Bediensteten und die produzieren doch nichts. Das stellt quasi, und das ist der Grund dafür, warum in Griechenland kapitalmäßig nichts zustande kommt, stellt die Sache auf den Kopf. Es ist umgekehrt. Wenn ein Staat, der halbwegs was auf sich hält und irgend sowas wie ein ökonomisches Leben auf seinem Territorium garantieren will, feststellt, dass diejenigen, die er damit beauftragen möchte, nämlich die privaten Geldgeber, da so recht nichts finden, was sich für sie lohnt, dann bleibt eben die Aufrechterhaltung der öffentlichen Funktionen und dann bleibt die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens eben dann in der Tat im Wesentlichen beim Staat hängen. Das war übrigens in der DDR, als die dem Weltmarkt ausgesetzt wurde und da flächendeckend funktionsfähige ökonomische Einheiten brachgelegt worden, auch nicht so, auch nicht anders. Da bestand dann eben ein Großteil des ökonomischen Lebens in den Ausgaben, die der Staat da für seine jeweiligen Verwaltungen und Schulen und Arbeitsämter und was weiß ich da unterhalten hat. Das ist eine Wirkung des Desinteresses des Kapitals an der Nutzung der ökonomischen Potenzen für seine private Geldvermehrung und nicht ein Grund dafür, dass die nicht stattfindet. Das stellt die Sache auf den Kopf. Die Macher des Staates sehen das aber genau umgekehrt. Die sagen, wir müssen uns von allem befreien, Privatisierung heißt ja dann immer das Stichwort, wir müssen uns von allem befreien, was bloßer Staatskonsum ist, und müssen wirklich alles in ein potenzielles Mittel der Geldvermehrung verwandeln. Und wenn wir das tun, dann müssen doch unsere Rechnungen aufgehen. Und diesen Standpunkt verkörpert, wenn man so will, der IWF richtig von seinem Prinzip her. Aber der verkörpert da nichts, was die Staaten nicht selber als Gesichtspunkt kennen würden. Bloß, dass die dann nicht einfach diesen Standpunkt nicht einfach supranational gegen sich selber durchsetzen, sondern dabei, vom Standpunkt des IWF betrachtet, immer noch sowas haben wir ein Interesse daran, dass das soziale Leben auf ihrem Standort überhaupt funktioniert. Und dieser Gesichtspunkt, da haben Sie ja recht, der geht den IWF-Maßnahmen eigentlich ziemlich ab. Alles, was sich nicht für private Geldvermehrung lohnt, kann man im Prinzip abschaffen. Ist eigentlich da mehr so der Gesichtspunkt, von dem dann aus dann die Haushalte von Krisenstaaten begutachtet werden. Ja.
Die Ausstellung vom IWF in den gesamten afrikanischen Staaten, ne? Gibt es ja mit Sahara oder Senegal, ja, wo sie alles privatisiert haben und die Versorgung der Menschen ist auf Null zu, die Finanzsparmann, man nicht die Erdnussfarmer, die ihre früher vom Staat garantierte Summen bekommen haben, ihre Ernte und konnten damit ihre Leute bezahlen und leben davon. Und die haben doch erst zum Einsturz gebracht. Die Dinge existieren nicht mehr. Hunger, die Landwirtschaft liegt tot da nieder. Mit was wollen die? Ich habe den Eindruck, dass der IWF die Aufgabe hat, alle Länder in eine absolute Abhängigkeit zu bringen für die.
Nein, die Abhängigkeit ist doch die Voraussetzung dafür, dass er überhaupt tätig wird. Also ich finde, Sie kommen mit Ihrer Kritik, ich habe gar nichts gegen die Phänomene, das wird schon so sein. Bloß Sie kommen mit Ihrer Kritik ein bisschen. Bitte? Sie kommen mit Ihrer Kritik ein bisschen zu spät. Die Abhängigkeit ist doch der Ausgangspunkt, dass der IWF überhaupt tätig wird, dass der überhaupt zuständig ist dafür, Zugriff hat auf irgendwas, was in den Staaten passiert. Das unterstellt doch schon, dass sie in einem Kreditverhältnis zum Rest der Welt stehen, dass deren ganze Wirtschaft, was sie überhaupt an Wirtschaft zustande bringen, überhaupt nur was zählt und nur für sie selber was einbringt, wenn es ihnen Weltmarkterträge erwirtschaftet. Und da ist ja auch diese Unterordnung nationaler Wirtschaften, die diesen Maßstab überhaupt nicht aushalten, unter den Standpunkt, und das machen erstmal die Staatsführer selber, unter den Standpunkt, mit der Wirtschaft wird sich doch wohl noch auch am Weltmarkt Geld verdienen lassen und mit dem Geld kaufen wir uns dann die Mittel, mit denen wir das Land entwickeln können. Diese Rechnung ist noch nie aufgegangen und die geht nicht auf. Und wenn die Rechnung nicht aufgegangen ist, die, wie gesagt, die Staaten erstmal selber anstellen und wo sie dabei sein wollen beim Weltmarkt und bei dessen Benutzung. Wenn die nicht aufgegangen ist, dann kommt der IWF und sagt, was noch da ist, ist überhaupt gar nicht richtig kapitalistisch zur Anwendung gekommen. Aber man darf jetzt nicht das Verhältnis umdrehen und sagen, eigentlich hätten diese Staaten doch ein volksfreundliches Programm gehabt und hätten eigentlich alles für ihre Bürger tun sollen. Und dann sei der IWF gekommen und hat alles kaputt gemacht. Das ist nicht das Verhältnis. Und das Verhältnis, der Eingriffstitel des IWF, ist doch das Kreditverhältnis, in dem diese Nationen zum Rest der Welt stehen. Da sind sie aber erstmal eingegangen, den haben sie erstmal genommen und haben gesagt, ja, das ist ein Entwicklungsmittel für uns. Wenn die Staaten und die Banken uns Geld leihen, damit wir unsere Erdnusswirtschaft zum Exportartikel entwickeln können oder was auch immer. Weitere Fragen? Ja, bitte.
Es ist nicht so, dass die Europäische Währungsunion so angelegt ist, dass es eine Einladung ist für
schwächere Staaten über ihre Verhältnisse zu leben, in der Hoffnung, dass dann die anderen ihnen zur Seite stehen. Zum Beispiel auch, wenn man sich mit Griechen unterhält, die sagen eigentlich wörtlich, ihnen selbst geht es sehr gut. Der Rat geht ihnen sehr gut, aber der Staat stellt über seine Verhältnisse, schlägt einen riesigen Beamtenapparat auf, wo relativ unnütze Investitionen beschlossen werden. Da kenne ich also auch Beispiele im Hintergrund, wo dann zum Beispiel ein Steuersystem, wo nicht nach dem Einkommen, sondern zum Beispiel nach Schätzungen besteuert wird. Also in Griechenland werden viele reiche Zeichen nach dem besteuert, welche Konsumgüter sie nach außen zeigen und nicht nach einer tatsächlichen Steuererklärung und so weiter. Also ich wollte nur, um es auf den Punkt zu bringen, die kleinen Staaten haben scheinbar schon die Einladung, über ihre Verhältnisse zu leben, weil sie damit rechnen müssen, dass um das System aufrechtzuerhalten, die anderen ihnen dazu helfen kommen.
Also ich finde dieses Gerede davon, dass die Griechen über ihre Verhältnisse reden, mit Verlaub gesagt albern, und ich habe auch versucht, ein paar Argumente dafür loszuwerden, warum ich das albern finde. Man kann es ja sicher mal so, also im Grunde geht die Vorstellung, die Griechen hätten über ihre Verhältnisse gelebt, aus von einem Bild der Europäischen Union, wo man sich quasi alle europäischen Staaten als gleichmäßige Gutverdiener an dieser Union vorstellt und sich dann irgendwie auf dieser Grundlage die Frage stellt, wieso haben es die einen hingekriegt und die anderen nicht. Jetzt gibt es einen sehr schlichten Grund dafür, wenn man das schon mal so sich anguckt, der einem eigentlich dieses Bild von dem über die Verhältnisse leben, dann aber auch fragwürdig werden lässt. Hat ja in Griechenland ein Wirtschaftswachstum stattgefunden. An diesem Wirtschaftswachstum, das habe ich vorhin erläutert, das wird ja haben zum Beispiel deutsche und französische Banken durch Kreditvergabe gut verdient. Das sollten sie ja auch. Dafür ist der Euroraum doch konstruiert worden. Der Euroraum ist nicht dafür konstruiert worden. Das ist einfach eine komische Vorstellung darüber, wie Staatenkonkurrenz geht. Der ist nicht dafür konstruiert worden, dass alle europäischen Staaten gleichermaßen Schritt um Schritt vorankommen, sondern der ist als Benutzungsraum für die Staaten, Wirtschaftsmächte in Europa konstruiert worden. So ist er auch benutzt worden. Und die Wirtschaftsmacht, die Deutschland in den letzten 10 Jahren akkumuliert hat, ja klar, die geht dann auf Kosten von Nationen, die im Verhältnis zu dieser Wirtschaftsmacht dann schlecht dastehen. Aber so funktioniert Staatenkonkurrenz um Wirtschaftsmacht. Dann ist eben der Reichtum und die Wachstumsraten und die Vermehrung von Kapital in den Händen von europäischen Multis und deutschen Banken, dann geht der eben auf Kosten von Nationen, die da aufgrund welcher Voraussetzungen auch immer nicht mithalten können.
Ich kann auch kurz nachfragen, aber meine Frage war eher, es besteht nicht der Status quo darin, dass Anreize gesetzt werden, für kleine, schwächere Nationen an dieser Währungsunion teilzunehmen, wollen ja immer mehr mitmachen, weil sie davon ausgehen können, dass trotz dieser sogenannten No-Bail-Out-Klausel ihnen tatsächlich im Falle des Falles geholfen wird.
Aber Sie sind lustig, das, was jetzt mit Griechenland veranstaltet, als Hilfe zu bezeichnen. Also das finde ich ja sowieso schon mal abenteuerlich. Die Frau Merkel und Herr Sarkozy stellen sich hin und sagen, die haben gefälligst demnächst ihren Haushalt bei der EU abzuliefern. Und sie gehen mit dem Rotstift die Posten durch und sagen, wer in Griechenland noch wie viel verdienen darf und wofür noch Geld ausgegeben werden darf. Und das soll Hilfe sein. Also ich habe mir in meinem Leben mit unter Hilfe immer ein bisschen was anderes vorgestellt. Das Zusammenstreichen der Geldeinnahmen dieses Landes, das sagte übrigens die Merkel selber, und da meine ich, da hat sie recht, dass wenn sie sagt, das machen wir für uns, dann stimmt das auch, das machen sie für sich. Das machen sie nicht für die Griechen, denen geht es ja schlecht dabei, sondern das machen sie dafür, damit der Euro stabil bleibt. Und für, dafür, dass der Euro stabil bleibt, müssen die Griechen, muss den Griechen vorgeführt werden, dass sie sich, muss er, oder der Grieche, dem griechischen Staat vorgeführt werden, dass er sich sein Volk in dieser Weise wie bisher nicht leisten kann. Und das hat mit der Frage, wie ziehen die ihre Steuern ein und zahlen alle gerecht Steuern und gibt es auch welche, denen es gut geht, nicht die Bohne zu tun. Das ist einfach eine Bewilderung eines ökonomischen Verhältnisses, die mit diesem ökonomischen Verhältnis nichts zu tun hat. Übrigens kenne ich auch in Deutschland ziemlich viele Leute, denen es gut geht. Wofür soll das denn jetzt widersprechen? Oder wogegen?
Außerdem ist die Vorstellung zu seltsam, konkurrierende Staaten in Europa machen eine Einladung an kleinere Staaten, um ihnen dann irgendwie Geld in den Arsch zu blasen. Also diese Vorstellung, die mächtigen Gewinner würden Einladungen und Anreize an andere Staaten geben, nur um was? Ja, Reichtum abzugeben, um denen ordentlich etwas zu schenken. Das kann doch kaum, also erstens in der Realität irgendwo einen Anhaltspunkt finden.
Der Putin hat
eigentlich nur den Anhaltspunkt darin, in der Beschuldigung nachher, jetzt, wenn die EU und der Euroraum sich darauf bezieht, hier ist mit Griechenland ein Schaden des Euro eingetreten, dann hängt man quasi rückblickend Griechenland als Schuldigen an, die seien im Grunde genommen als Schädiger in diesen ganzen noblen Verein eingetreten. Und daher würde man im Grunde genommen dann rückwirkend denken, aha, man hat also Falsche eingeladen, nur um, ja was denn, uns auszunehmen.
Ja, vor allen Dingen ist es ja erstmal genau umgekehrt, deswegen habe ich das mit der Transferunion ja auch gesagt. Ne? Also das ist irgendwie absurd, wenn sich deutsche Zeitungsschreiber hinschreiben und sagen, oh Gott, die Griechen haben solche Leistungsbilanzdefizite. Ja, wie soll denn ein Land wie Deutschland Exportweltmeister sein, wenn nicht reihum es gleichzeitig lauter Länder gibt, die Leistungsbilanzdefizite haben? Das soll mir mal der Zeitungsschreiber mal vorrechnen. Jetzt ist man auf der einen Seite stolz darauf und bildet sich da weiß was drauf ein, dass das deutsche Kapital so tüchtig ist und es schafft, an der ganzen Welt zu verdienen und die Produkte der in Deutschland geleisteten Arbeit, die ganze Welt mit den Produkten der in Deutschland geleisteten Arbeit die Welt vollzustellen. Und dann beschwert man sich, dass diejenigen, die diesen Vergleich nicht aushalten, die eben diese Waren kaufen und deswegen eben ein, wie es so schön heißt, Leistungsbilanzdefizit haben, dass man die dann am Ende mit seinem eigenen Export so weit ruiniert hat, dass sie nicht mehr in der Lage sind, die eigenen Waren zu kaufen. Das ist ja auch kein Wunder. Wenn man mal Reichtum von A nach B transportiert, dann ist irgendwann mal in A nichts mehr da. So. Das ist mal das objektive Verhältnis, wenn man mal den Kredit weglässt. Solange das Ganze über Schuldenverhältnisse läuft, ist da immer noch was, nämlich abenteuerlicherweise der von den gleichen Nationen gestiftete Kredit, mit dem die Staaten unsere Waren kaufen. So, jetzt haben sie beides. Sie haben erstens ein Leistungsbilanzdefizit und zweitens lauter Schulden bei deutschen Banken in dem Geld, für das Geld, für das sie die deutschen Waren gekauft haben. Und dann stellt sich die deutsche Journalie hin und sagt, das sieht man doch am Steuersystem der Griechen, dass das nicht gut gehen konnte. Das ist so sachfremd. Das hat irgendwie überhaupt nichts miteinander zu tun, wenn man sich mal anschaut, wie funktioniert denn tatsächlich das ökonomische Verhältnis zwischen Nationen und was sind die Bilder dafür, die in unserer Öffentlichkeit dafür ausgebreitet werden, warum die Griechen eigentlich überhaupt als Volkscharakter oder der Staat als wir, der den Staat macht, so beschaffen ist, dass man sich ja auch nicht wundern muss, dass der Reichtum immer bei uns, wobei bei uns landet er ja nicht, aber das ist ja wieder ein anderes Thema, immer bei uns landet und bei denen immer bloß die Schulden hängen bleiben. Griechen sind schuld, ja. Im Übrigen will ich mal noch was zu einem Maßstab sagen. Ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt, aber ich habe einfach das Bedürfnis, das nochmal loszuwerden. Wenn Leute darüber schimpfen, dass in einem anderen Staat so viel unnütze Beamte bezahlt werden. Dann frage ich mich immer, also erstens frage ich mich sowieso immer, woher der eigentlich weiß, dass die unnütz sind. Wahrscheinlich war er noch nie bei denen im Büro und nicht geguckt, was sie tatsächlich machen. Der weiß überhaupt nur, dass sie unnütz sind, weil ja offensichtlich ist, dass der Staat überschuldet ist, also kann es gar nicht anders sein, dass er lauter Leute bezahlt, die nichts Nützliches tun. Weil wenn sie was Nützliches tun würden, wären ja die Schulden nicht zustande gekommen. Das ist mal die Logik, aus der heraus überhaupt die Behauptung auf die Welt kommt, das sind ja unnütze Fresser. Zweitens, was ist das eigentlich mal bei Lichte betrachtet und vorurteilslos, was ist denn eigentlich schlimm dran, wenn ein Staat viele Leute ernährt? Warum ist es kritikabel, dass die Leute, die in einem Staat arbeiten, gut verdienen? Was ist da für ein Argument unterwegs? Und das Eigentümliche ist ja das eigentlich Folgendes unterwegs. Ist derjenige, der deutsche Zeitungsleser, der das sagt, der sich quasi diese Bilder, die er da serviert bekommt, in den höheren Gazetten genauso wie in der Bildzeitung, da ist nur das Vokabular etwas elaborierter, aber da stehen genau die gleichen Sachen drin. Also das griechische Volk ist eigentlich gut beieinander, alle leben sich vom Staatsdienst und so weiter und wollen allerdings leisten und deswegen ist ja auch kein Wunder, dass da nichts draus geworden ist. Und kein Mensch kommt auf die Idee zu sagen, wenn es denn tatsächlich so wäre, es ist ja gar nicht so, dass der griechische Staat sein ganzes Geld dafür ausgegeben hätte, um Leute zu beschäftigen, die mit relativ wenig Aufwand irgendeine Tätigkeit ableisten und dafür Geld kriegen. Warum ist das schlimm? Das ist überhaupt nur schlimm, wenn man die Einkünfte dieser Leute gleich unter dem Gesichtspunkt betrachtet, nicht was haben die davon, wovon leben die, was macht deren Einkommensquelle aus, sondern wenn man die gleich unter dem Gesichtspunkt betrachtet, funktionieren die richtig dafür, dass der Staatshaushalt aufgeht. Und das wollte ich vorhin sagen, das Einkommen anderer Leute so zu betrachten, ist ein Fehler und das eigene Einkommen erst recht. So zu betrachten, dass man sagt, ja klar, so, wenn der Staatshaushalt nicht aufgeht, wenn der Staat zu viel Schulden macht, dann ist es auch gerechtfertigt, dass gekürzt wird, dass gespart wird, dass diejenigen, die der Staat bezahlt, auf was verzichten. Und das Einzige, was man dann noch verlangen kann, ist, dass das gleichmäßig geschieht. Also dass nicht nur die Armen blechen müssen, sondern auch die Reichen ein bisschen was von ihrem Reichtum abgeben müssen. Das ist die Subsumption dessen, wovon man immerhin leben muss, von dem Geld, das immerhin den eigenen Unterhalt ausmacht. Von vornherein unter das Kriterium, ist das jetzt eine staatsnützliche Ausgabe oder nicht? Und wenn nicht, dann bin ich sofort dafür, dass es wegkommt. Die Frage war, warum ich meine, dass es eine objektive Grenze der Staatsverschuldung gibt. Und ich wollte sagen, dass ich das nicht meine und dass das auch nicht der Inhalt meiner Aussage sein sollte. Ich wollte nicht sagen, das ist darum geht es nicht. Ich habe über was anderes geredet. Ich habe über die Frage geredet, wie funktioniert oder funktioniert gegenwärtig nicht die wechselseitige Nützlichkeit der Geschäftsbeziehungen zwischen Staat und Finanzkapital. Das hat mit der Frage, können Staaten nicht weiterhin Staatsschuldtitel auflegen, gar nichts zu tun. Das kann man zum Beispiel daran sehen, das habe ich versucht zu erläutern an dem Beispiel Griechenland. Es ist ja gar nicht so, dass die Finanzmärkte, wenn sie gegen die Staatsschulden Griechenlands spekulieren, gar keine mehr wertschätzen würden, sondern dann fragen sie halt in größerem Umfang zum Beispiel Deutsche nach. Dann machen sie den Vergleich anders, den sie bislang gemacht haben. Dann stellen sie sich die Frage, im Kredit welcher Nation ist denn unser Geld noch sicher oder am sichersten? Und das sind im Moment die amerikanischen Staatsschuldtitel und dann sagen sie, gut, dann sichern wir den Vermögenscharakter unseres Geldes, indem wir halt den Amerikanern ihre Staatsschulden abkaufen. Das ist nicht der Punkt, dass es da also was wie eine objektive Grenze gäbe, sondern dass die Gründe und die Grundlage, aufgrund derer heutzutage dieses Geschäft läuft, nicht mehr darauf beruht, dass aus diesen Schulden tatsächlich Kapital werden würde. Das ist was anderes. Ne, eine Bank, ein Finanzunternehmen rechnet, wenn man so will, im Prinzip aktuell genauso, wie sie immer rechnen. Sie vergleichen die verschiedenen Anlageformen nach Risiko und Erlös. Und unter diesem Gesichtspunkt vergleichen sie dann eben auch die Anleihen der verschiedenen Nationen und die kaufen sie oder stoßen sie ab, verlangen mehr oder weniger Zinsen. Der Gesichtspunkt, unter dem sie das tun, ist aber ein anderer als sonst. Der Gesichtspunkt ist, wo ist unser Vermögen am sichersten aufgehoben, wo retten wir von mir aus auch unser finanzkapitalistisches Vermögen am besten gegen Entwertung. Und das ist ein anderes Kriterium des Vergleichs, als der Vergleich, der sagt, wo verdienen wir am meisten. Darüber habe ich geredet. Was ist eigentlich die Grundlage, was ist eigentlich die ökonomische Grundlage, der ökonomische Gehalt der aktuell laufenden Auseinandersetzung zwischen Kapital auf der einen Seite und Staat auf der anderen Seite. Und da ist dieses, ich habe erstmal nur negativ gesagt, mir weiß ich da auch gar nichts zu sagen, das Selbstverständliche sich darauf verlassen, was bis vor kurzem die Grundlage dieser beispiellosen Kreditexpansion war. Das Selbstverständliche darauf verlassen, immer dann, wenn mächtige kapitalistische Nationen Staatsanleihen auflegen, dann sind die eine absolut sichere Kapitalanlage, dann will die jedes Finanzunternehmen haben, dann werden die als Bestandteil jedes Portfolios eingestellt. Und dann werden sie als maßgeblichen Bestandteil des finanzkapitalistischen Reichtums auf dieser Welt gehandelt. Und auf dieser Basis können dann alle Nationen im Prinzip in Abstufung hergehen und sagen, sie leihen sich was an den Finanzmärkten. Also dieses Verhältnis funktioniert so nicht mehr. Und das sieht man an der Art und Weise, wie jetzt diese Staatsschuldtitel verglichen werden, die auch mal richtig gegen welche spekuliert wird. Und unter welchem Gesichtspunkt die weiterhin in Betracht kommen, die selbstverständlich weiter als Geschäftsmittel benutzt werden. Das war mein Argument. Nicht, es gäbe eine objektive Grenze, ich weiß sowieso gar nicht, was ich mir darunter vorstellen kann soll. Für einzelne Staaten, für Griechenland zum Beispiel, hat es oder gibt es kurzzeitig diesen Punkt. Wenn die EZB sagt, sie nimmt spanische Staatsanleihen vom Markt, dann teilt sie damit auf ihre Weise mit, dass das finanzkapitalistische Interesse an dieser speziellen Staatsschuld wackelig ist. Dass es nur zu gewährleisten ist, dann aber schon, indem erstens die Notenbank, also die über die Hoheit über das Geld verfügt, also nach Belieben Kredit auflegen kann, wenn die einspringt und sagt, sie nimmt die ab, und wenn zweitens dieser zweite riesige Rettungsschirm gespannt wird und die europäischen Staaten alle gemeinsam sagen, wenn spanische Banken jetzt in die Krise kommen sollten, dann stellen sie denen Mittel zur Verfügung. Darüber rede ich, dass ein Großteil des Kredits, der zurzeit neu geschaffen wird, Kredit ist, der sich ausdrücklich nicht dem Zweck und dem Gesichtspunkt verdankt. Da kommt eine neue nützliche Ausweitung der gesellschaftlichen Zahlungsfähigkeit auf die Welt und damit wird jetzt losgelegt und weiteres Geld verdient, dass es kracht. Sondern dass ein Großteil dieses Kredits von vornherein gar keinen anderen Zweck und gar keine andere Funktion hat, als an die Stelle von kaputtgegangenem nicht mehr als Kredit fungieren und Kredit zu treten. Das ist die Lage, mit der die jetzt in dieser Weise umgehen. was da rauskommt, keine Ahnung, ich bin kein Prophet. Ich habe erstmal nur versucht zu sagen, was für eine Momentaufnahme von dem, worum geht es eigentlich im Moment in dieser Auseinandersetzung, zu geben. Das fände ich auch verkehrt, das ist ja keine gedankliche Prognose. Nein, ich wollte sagen, die werden schon ihre Gründe haben, warum sie sagen, das sind nur Bürgschaften. Die werden schon ihre Gründe haben, warum sie sagen, eigentlich ist es ja gar kein Versprechen auf wirkliche Haftung, sondern wir tun mal nur so. Und Hoff ist übrigens das erste Mal, wo sie das gemacht haben, war ja bei Griechenland. Da haben sie auch gesagt, wir machen eine Bürgschaft und wenn wir eine Bürgschaft machen, dann brauchen wir nichts zu zahlen. Dann haben die Märkte gesagt, das beeindruckt uns überhaupt nicht. Und dann hat die griechische Regierung die erste Tranche dieser Bürgschaft tatsächlich abgerufen. So. Also insofern ist das mit der Bürgschaft, ich habe gar keine Äußerung dazu tun wollen, ob ich an irgendwas glaube oder nicht von wegen zahlungswirksam. Ich wollte nur sagen, das ist erstmal der Widerspruch an einer Bürgschaft. Eine Bürgschaft wird gemacht mit dem ausdrücklichen, immer so übrigens bei Bürgschaften, mit dem ausdrücklichen Zweck, dass sie nicht in Anspruch genommen wird. Ja gut, wenn sie nicht in Anspruch genommen wird, ist ja die Rechnung danach aufgegangen. Aber wenn man eine Bürgschaft von vornherein mit dem Spruch ergänzt, Leute, macht euch nichts draus, es ist ja bloß eine Bürgschaft, dann macht man eine widersprüchliche Aussage, weil erstens sagt man, steht dafür im Zweifelsfall gerade, dass das, wofür man bürgt, dann tatsächlich mit den Mitteln, über die man verfügt, in dem Moment dann auch eingelöst wird. Und sagt gleichzeitig, dass ich das kann, beruht übrigens darauf, dass ihr sie nicht braucht. Dann ist es aber auch keine Bürgschaft.
Das System soll doch ganz einfach wieder selbst zum Laufen kommen, in ja. der Hoffnung, dass dann eben diese Nicht-Einlösung.
Ich rede über das Soll, ja, und ich rede über das Soll und ich sage, das ist eben, das ist erstmal der Widerspruch an jeder Maßnahme, dass jede Maßnahme mit diesem Soll verknüpft wird.
Zum Teil zumindest bei dieser Immobiliengeschichte,
und
zum Teil funktioniert.
Ja. Ich rede nicht darüber, ob das nicht auch funktionieren kann. Ich sage, es ist eine Sache zu sagen, mit welchen Hoffnungen, Erwartungen, Ansprüchen verknüpfen die Akteure in dem System ihre Maßnahmen und was sind sie objektiv? Natürlich, die erste Aktion, wo die Staaten die Zahlungsfähigkeit der Banken sichergestellt haben, klar war die darauf berechnet oder hat die den Zweck verfolgt, dass wenn man die Banken im Geschäft hält, wenn man die dazu befähigt, weiterhin Geschäfte miteinander und dann mit dem Rest der kreditnachfragenden Wirtschaft zu machen, dass das die Voraussetzung dafür ist, dass dann das Wachstum wieder anspringt.
Eine ältere Staatsbank gründen können.
Bitte?
Eine ältere Staatsbank gründen können.
Okay. Weiß ich nicht. Ich rede jetzt erstmal das darüber, was Sie gemacht haben, weil er immer darüber redet. Das kann man jetzt erstmal ja nur feststellen. Und mehr habe ich ja gar nicht gemacht. Diese Rechnung ist offensichtlich nicht aufgegangen. So, jetzt sind wir in der zweiten Runde. Die zweite Runde sagt ja nicht, wir garantieren jetzt die Schulden von privaten Geschäftemachern mit der Kreditmacht der Nation. Die haben wir. Wir können Kredit stiften, wo die Banken sagen, sie geben sich keinen mehr. Sondern jetzt sagen die politischen Gewalten, wir sichern unseren eigenen Kredit mit mehr Kredit. Das, was wir selbst an Schulden aufgelegt haben, ist so fragwürdig geworden, dass wir dessen Kreditqualität nur noch dadurch beweisen können, dass wir noch mehr von dem Gleichen in die Welt setzen. Das ist erstmal das, was sie im Moment objektiv tun. Dass diese Tat schon wieder verknüpft ist damit zu sagen, und das machen wir natürlich, damit eben nicht noch alles Mögliche an Pleiten erfolgt, damit nicht eine zweite Bankenkrise passiert und so fort, selbstverständlich. Aber es ist ja ein Unterschied, ob man darüber redet, welche Erwartungen und Berechnungen verknüpfen die Akteure mit ihren Maßnahmen, was ist deren objektiver Gehalt? Und das, deswegen sage ich, ich bin ja kein Hellseher, was weiß ich, wie das weitergeht und wie das ausgeht. Ich habe erstmal nur darüber geredet, was erstmal der Widerspruch darin ist, zu sagen, man garantiert die Zahlungsfähigkeit von Staaten, von denen die Finanzkapitalisten erstmal gesagt haben, deren Schulden sind nichts mehr wert. Da stellt sich die Europa hin und sagt, das lassen wir nicht gelten. Und wie machen wir das? Indem wir mehr Euro-Schulden machen. Indem wir mehr Euro-Schulden machen oder indem wir die Bürgschaft von mehr Euro-Schulden übernehmen, ist mir erstmal wurscht. Behaupten wir, dass das wirkliche Platzen von Staatskredit nicht stattgefunden hat. Das bleibt stehen, die werden weiter bedient. Das ist erstmal das, was sie tun. Ob und wann und wie daraus dann irgendwann wieder ein wachstumsförderliches Zusammenwirken von Staat und Finanzkapital wird, woher soll ich denn das wissen?
Den Hahn gibt, Hahn lockern. Und dann hat man gesagt, es gibt kein Papier mehr, das man wird von hier rein. Etwas, was man in der D-Mark-Zeit nie gemacht hätte.
Ja, aber wissen Sie, das nützt irgendwie nichts, immer die Phänomene aufzuzählen. Ich wollte ja ein bisschen sagen, der Grund ist auch mal anders gesagt. Es ist ziemlich einfach, in einer Situation, wo die ökonomischen Rechnungen einer ganzen Produktionsweise nicht mehr so richtig aufgehen, dann sich hinzustellen und zu sagen, das konnte nicht gut gehen. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ich wollte sagen, diese ökonomischen Rechnungen, die sind das, wovon die Nation lebt. Die sind das, wovon sowohl die Finanzkapitalisten als auch die Staaten leben. Und es ist doch, solange diese Zusammenarbeit, habe ich es am Anfang genannt, für die großen Weltwirtschaftsmächte aufgeht, hat kein Mensch irgendeine Kritik an diesen Rechnungen. Die Kritik wird überhaupt erst laut, wenn sie nicht mehr stimmen. Und ich wollte die Rechnungen kritisieren. Ich wollte sagen, wieso diese Art zu wirtschaften, diese Art, die gesamte Wirtschaft die ganze Wirtschaft als Geldvermehrung, von Kredit finanzierte Geldvermehrung, die durch den Staatshaushalt befeuert und beflügelt wird, zu organisieren. Das ist das Kritikable und nicht, dass das irgendwann mal nicht mehr funktioniert. Ich glaube, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann beenden wir.